Welcome everybody to Blutrausch Radio. This one goes out to Lorna and Steffen. And I swear, by ihr seid die beste Vertretung der Welt. Oh yeah. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ihr seid einfach die geilsten. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich habe beide Folgen fast komplett gehört und muss sagen, das war, wie ich finde, ein rhetorisches Feuerwerk, ein Meisterwerk der Wortgewandtheit. Hat mir richtig gut gefallen und ihr seid eine Bombenvertretung. Vielen Dank, dass ihr dazu beigetragen habt, dass so ja, der Output am Laufen bleibt und dass wir halt in der gewohnten Frequenz veröffentlichen können. Das ist auf jeden Fall euch zu verdanken und ja, ihr habt es auch richtig cool gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich betrachte euch gar nicht mehr so richtig als Vertretung. Ich finde, ihr seid Podcast-Kollegen.
Jo, das sehe ich fast genauso und ich habe auch die Tage noch drüber nachgedacht, was wir für ein Riesenglück haben. Ich meine, wir machen mit dem Podcast so komplett unser Ding, dass wir in unserem Freundeskreis, in unserem Umfeld noch Leute haben, die einfach mal einspringen und vertreten können. Und
Hammer, ja.
Wir hatten ja sowieso schon gesagt, dass Steffen und Lorna immer wieder mal bei Folgen anwesend sein werden, weil auch die ZuhörerInnen sich das wünschen. Und das ist ja, wir bauen die beiden ja relativ regelmäßig ein, aber es ist halt auch geil, dass die auch dann einfach so kurzfristig einspringen. Gerade auch im Fall von Lorna dann auch Eier aus Stahl, dass sie dich einfach mal so vertreten hat. Ne? Das war ja ihre Idee, dass sie mega den Fall präsentiert. Ne? Sehr, sehr cool.
Auf jeden Fall. Mega geil. Ja, und echt einfach professionell, wie ich finde. Ne? Hat sich einfach total gut angehört und ich habe da echt, also wie gesagt, mich sehr gut amüsiert. Das hat mir sehr viel Ablenkung auch gegeben und das war sehr cool. Ein riesiges Highlight, Fabian, war natürlich auch von dir wieder eine Wortneuschöpfung nach Paradiesvogelhaftigkeit, die Rektalfurche. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut, ehrlich.
Ich wusste, dass es dir gefallen wird, ja.
Ja. Dann diese Geschichte mit dem tiefgefrorenen Espresso, das war ja Lornas Ding so. Muss ich ausprobieren tatsächlich? Weiß nicht hundertprozentig, ob das mein Ding ist. Das ist aber auch so, dass ich halt komischerweise so diesen künstlichen Eiskaffee total gerne mag. Oder immer dann, wenn ich mir einen bestelle irgendwo, wenn ich ihn serviert bekomme. Aber wenn ich mir selbst einen Eiskaffee machen muss oder irgendwie sowas, dann habe ich immer das Gefühl, das schmeckt nicht so richtig gut. Und deswegen bin ich da, also ich will nicht sagen skeptisch, aber zumindest verhalten.
Weißt du, worauf ich total stehe?
Ja, Lakritz.
Ja, außer Lakritz. Auf diesen geilen, kalten, griechischen Kaffee, Frappé genannt. Überragendes Zeug.
Aber stimmt, den hast du dir früher immer an der Uni auch gegeben, ne? Recht häufig. Irgendwann gab es den neu und dann hast du dir den nur noch gegeben.
Genau, es gab diese Eiskaffeemaschine im Sommer und das war einfach das beste Zeug der Welt. Und dann irgendwann gab es die nicht mehr. Worauf ich nicht stehe.
Dann hast du dich exmatrikuliert direkt aus Protest.
Studium abgebrochen, ja, auf jeden Fall sofort. Ja, das wäre mein, das wäre vielleicht sogar mein One Love, griechischer Frappé. Mein Dislike ist manchmal meine Arbeit. Und zwar muss ich mich bei zwei Zuhörern entschuldigen. Vielleicht erinnerst du dich, dass wir vor einiger Zeit mal eine Einladung bekommen haben von zwei Zuhörern zu einem sehr persönlichen Happening. Du hattest von vornherein absagen müssen. Ich wollte eigentlich hin, tatsächlich, fand die Idee super geil. Und da hat mir dann ganz kurzfristig meine Arbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise eine ausgefallene Kollegin und wir sind, was so Fachkräfte angeht, und ich bin jetzt ja seit einiger Zeit auch Fachkraft, sind wir so eng gestrickt, dass wenn eine Fachkraft ausfällt, es muss immer eine anwesend sein, dann sind die Optionen, die dann quasi einspringen können, nicht so stark gesät. Und zwei andere waren im Urlaub und ich hatte keine Wahl, ich musste einspringen, ich konnte nicht teilnehmen.
Ja, das ist Mist, aber so Dinge passieren halt leider, ne?
Ja, ich habe es aber erst auch auf den aller super letzten Drücker erfahren, das hat mich so richtig genervt.
Ja, das ist echt Mist. Ich weiß ja auch, wie gerne du da hingehen wolltest. Also wir haben uns ja im Vorfeld auch oft unterhalten, wir beide haben uns da total geehrt gefühlt und auf jeden Fall gehen schöne Grüße raus und wir hoffen natürlich, dass ihr eine gute Zeit hattet. Ich fand es auch cool, dass du gesagt hast, ich möchte auf jeden Fall hingehen, obwohl ich halt nicht mit konnte. Und ja, shit, ne? Und dann ist es halt sowas, was irgendwie dazwischen kommt, das ist halt einfach echt ärgerlich.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre auch so ein Stück Selbsttherapie gewesen, ehrlich gesagt. Ich meine, du weißt, früher hatte ich nie Probleme damit, irgendwie in einem Raum voller fremder Menschen zu sein oder so. Oder ich habe mich auf irgendwelche, keine Ahnung, Partys selbst eingeladen und hatte die beste Zeit und bin so mit 10 neuen Freunden nach Hause gegangen quasi. Aber auch da muss ich sagen, in der depressiven Phase hat sich diese soziale Batterie von mir irgendwie sehr verändert und ich habe manchmal so ein bisschen Sozialphobien, gerade bei so vielen neuen Leuten auf einem Haufen. Und ich hatte da so ein bisschen mit so eine Mischung aus Bock drauf, aber auch Schiss vor dem Abend gekämpft im Vorfeld, muss ich sagen. Aber habe mir gedacht, so nein, der alte Fabian wäre da hingegangen, hätte das durchgezogen und das wäre perfekt gewesen. Und was kann schon schief gehen? Und ich hatte da gerade dieses Mindset, dass ich dachte, so, yo, das wird ein total geiles Ding und dann, ja. Wird mir die Entscheidung quasi so hart abgenommen.
Ja, ich kann das aber verstehen. Also ich finde, so eine Nummer ist halt einfach auch sehr anders, ne? Also ich weiß nicht, ob man da von einer Sozialphobie sprechen kann. Ich glaube da, also grundsätzlich verstehe ich das, dass du das hast und will das jetzt gar nicht in Frage stellen oder so, ne? Sondern ich meine grundsätzlich viel eher, dass diese Situation auch eine sehr besondere wäre, insbesondere dann, wenn man dort vielleicht alleine erscheinen würde. Und ich glaube,
Ich will mich jetzt hier auch gar nicht irgendwie mit irgendwas diagnostizieren. Aber das Ding ist halt, ich weiß ja, wie ich früher gewesen wäre, ne? Also
ja.
ich hätte halt ohne nachzudenken sowas sofort gemacht.
Im Leopardenmantel wärst du dahin marschiert.
Ja, höchstwahrscheinlich, ja.
Ja, wahrscheinlich wirklich.
Die Realität ist
Ja, aber
halt,
wie gesagt, was ich. Nee, also ich.
die
Entschuldigung.
Realität ist halt, spätestens um 11 Uhr früher wäre ich oben ohne auf der Tanzfläche gewesen mit einer Zigarre und einer Flasche Bier, ne?
Und wir reden nicht von 11 Uhr abends, Leute. Nein, aber jetzt ganz im Ernst. Also es bleibt doch trotzdem dabei, dass es halt eine befremdliche Situation gewesen wäre, alleine zu einer großen Festlichkeit zu erscheinen und dann halt, keine Ahnung, auf ganz viele Menschen zu treffen, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Und das will ich einfach sagen, das ist erstmal ganz normal.
Lange Rede, kurzer Sinn, es tut mir wahnsinnig leid und das war echt eines der wenigen Male, wo ich so ein bisschen zumindest die Personalsituation bei mir im Haus gehasst habe, obwohl die an sich auch sehr, sehr gut ist. Also ich weiß auch, dass es Häuser gibt, wo die Lage absolut katastrophal ist, aber naja. Ich möchte mich aber bedanken auch, quasi an das One Love möchte ich noch was anhängen. Ich hatte jetzt den Frappé als One Love, aber ich möchte das erweitern und zwar nochmal Dank auch an die Community weitergeben, dass ihr diese Holy Codes, die wir haben, diese Discount Codes so krass nutzt. Ich kann immer einsehen, wie viele Bestellungen so über uns quasi reinkommen, was ihr bestellt, was diese Werbepartnerschaft mit Holy bringt. Es ist total cool, dass ihr das so nutzt und dass ihr uns dadurch auch zu einem attraktiven Partner für Holy macht. Das macht uns
Ist
total
mega.
stolz und das freut
Komplett.
uns mega, weil wir das im Vorfeld, als Holy an uns rangetreten ist, gar nicht einschätzen konnten. Wie ist so unsere Werbewirksamkeit? Wie wird das angenommen von euch? Und wir, keine Ahnung, wir lieben euch einfach so sehr für diesen krassen Support, den ihr uns so auf allen Ebenen zukommen lasst, also auch auf dieser unter
Voll.
anderem. Ich meine, wenn ihr eh, wie gesagt, Bock auf die Produkte habt, das ist ein kleiner Schritt, einfach unseren Link zu klicken und den zu nehmen, aber trotzdem, ist für uns wirklich viel, viel wert und deswegen von Herzen vielen Dank.
Ja, Mann, das kann ich nur so unterschreiben. Und auch wenn ich weiß, dass das jetzt nicht als Brücke gemeint gewesen ist, deinerseits gemeint war, möchte ich trotzdem ganz kurz, Achtung, jetzt beginnt Werbung, noch loswerden, dass ich in meiner Abwesenheit eine neue Sorte kennengelernt habe, die auch richtig, richtig geil ist, und zwar Raspberry und Vanille. Hast du das schon probiert?
Das war ja im Probierpaket, also muss ich es probiert
Ja.
haben, aber es hat auf mich offensichtlich nicht so einen Eindruck gemacht, dass es hängen
Es
geblieben ist.
ist seltsamerweise bei mir auch zuerst an mir vorbeigegangen, würde ich sagen, ne? Und jetzt habe ich das nochmal getrunken. Das ist wirklich gut. Also wirklich lecker.
Okay, teste ich die Tage, denn wir haben, es ist ein Adventskalender seit gestern im Handel und wir haben den erhalten als Holy Partner und da sind auch wieder so Testpakete drin. Also Raspberry Vanille werde ich testen. Ich habe heute noch mal den Energy Drink getrunken, eben um genau zu sein, den Watermelon Whale. Und der war auch an mir vorbeigegangen. Der war auch viel, viel besser, als ich ihn im Kopf hatte tatsächlich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne, aber ich glaube, halt grundsätzlich ist es wirklich so, dass man den meisten Geschmacksrichtungen nochmal eine zweite Chance geben sollte, wenn man die beim ersten Mal vielleicht nicht so gut fand. Ich hatte es auch schon andersrum, muss ich dazu sagen, dass ich dann irgendwie andere besser fand beim zweiten Mal trinken und welche, die ich beim ersten Mal gut fand, beim zweiten Mal nicht so gut. Fakt ist ganz kurz, liebe Leute, das ist jetzt ein kleiner Community-Aufruf. Jetzt ratet doch einmal, ich meine, wir haben zwar die offizielle Lizenz als Werbepartner dazu erhalten und eigentlich ist es ja auch unser Job, den Adventskalender vorher zu öffnen. Aber jetzt ratet doch mal bitte, wer von uns beiden so sehr auf heißen Kohlen saß, dass er nicht abwarten konnte und das Ding schon aufgerissen hat.
Ja, schreibt das in die Kommentare, der Gewinner bekommt. Nein, keine Ahnung.
Bekommt einmal Raspberry Vanille bei dem nächsten Live-Show überreicht. Ja, okay, Werbung beendet. Ich würde ganz kurz gerne noch was zum Fall Brücke sagen, wenn ich darf.
Hau rein, ja klar.
Also erstmal, Steffen, riesen Zufall auf jeden Fall mit der CD von Manic Street Preachers. Das finde ich auch richtig krass, wie du das so erzählt hast, weil mich das halt an diese Geschichte mit der Casio-Uhr auch erinnert hat, die ich irgendwie ein paar Folgen vorher hatte. Und
Bei Novia.
Ja, ich finde, da bekommt man auf jeden Fall so ein Gänsehaut-Feeling. Und ich wollte ganz kurz auch nochmal unterschreiben, warum ich es richtig und wichtig finde, dass du seinerzeit die CD in London kaufen wolltest, denn ich ticke genauso. Wir sprechen ja jetzt hier von einer Zeit, wo man irgendwie nicht YouTube hatte und Spotify und alles zu jeder Zeit haben konnte. Da war es einfach was ganz, ganz Besonderes, wenn man solche Sachen aus dem Ausland auch haben konnte. Die wurden teilweise anders gelabelt, da waren andere Vertriebswege hinter, andere Verlage mit anderen Logos und das wirkte dann irgendwie nochmal anders und umso cooler ist es dann, wenn du die quasi so aus dem Ursprungsland holen konntest oder vielleicht sogar aus der Stadt, wo das Ganze produziert wurde. Von daher kann ich das nur befürworten und ich glaube, ich bin dann zu gewissen Zeiten auch so ein Sammelfreak gewesen, der sowas gemacht hätte. Ich kenne aber auch solche Erlebnisse, dass man dann sich irgendwie eine CD kauft. Wir hatten das bei einer Schulabschlussfahrt, da habe ich mir mit einem Kollegen zusammen eine CD gekauft. Das war irgendwie so eine Hip-Hop-Compilation und dann, ja, hatten wir unser letztes Geld zusammengeschmissen, hatten dann diese tolle CD im Rucksack, aber konnten sie nicht hören, weil wir keinen Discman dabei hatten. Und ja, dann teilt man sich die so auf, jeder durfte eine mitnehmen für 1-2 Wochen und dann wurde die wieder getauscht. Das war irgendwie auch schön, ne? Man hatte echt wenig, so gesehen. Und von daher auch hier eine kleine Zeitreise, die ich irgendwie durchlebt habe. Eine weitere Parallele habe ich auch festgestellt, was so die Festnetznummer betrifft. Auch meine Eltern haben irgendwie seit eh und je die gleiche Festnetznummer. Da fühle ich auf jeden Fall mit. Und es sind nicht ganz 40 Jahre, aber durchaus auch eine lange Zeit. Ist schon irgendwie verrückt. Ja, zum Fall, was ich sagen wollte. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich irgendwas verpasst habe, aber diese Geschichte mit 2 Uhr nachts über die Brücke fahren und dieses Ticket gelöst haben, war ja bei euch so ein bisschen der Reibungspunkt, dass ihr gesagt habt, okay, wir wissen nicht genau, was wirklich passiert ist und wer hat jetzt hier ausgecheckt und so weiter und so fort, wie kann das alles sein? Ich hatte so beim Hören das Gefühl, wie gesagt, es kann sein, dass ich irgendwas verpasst habe, dann korrigiere mich gerne, Fabian, dass das für mich so ein bisschen der Schlüssel für das Ganze gewesen ist. Und zwar finde ich, ist total nachvollziehbar, dass Richie Edwards dann nachts irgendwie aufgebrochen ist, über die Brücke gefahren ist, sich dieses eine Ticket irgendwie, keine Ahnung, der hat es in die Autoablage oder sowas geschmissen, da liegen gelassen, ist dann zurück in seine Heimatstadt, in seine Wohnung, um sich dann auszustatten mit diesem ganzen Kram, den er später im Hotelzimmer platziert hat, ist dann wieder zurückgefahren, um das eben dort zu platzieren und hat einfach weitere Tickets nicht mehr behalten. Ganz einfach. Dann hat er morgens früh um 7 Uhr wieder ausgecheckt, denn es ist ja eine gewisse Fahrzeit. Also ich habe es nicht bei Google Maps gecheckt, aber es sind ja gewisse mehrere Stunden, die dann draufgehen und ins Land gehen. Und somit war er dann auch derjenige, der ausgecheckt hat. Aber es muss ein unpersönliches Auschecken gewesen sein, weil ansonsten jeder Nachtportier der Welt das wahrscheinlich mitbekommen hätte, dass jemand gerade rausgeht. Und ja, und dann ist er einfach losgezogen, hat sich möglicherweise irgendwie mit McDonald's so am Leben gehalten, weil er dann vielleicht hin und her gependelt ist und verschiedene McDonald's-Stores aufgesucht hat und anschließend hat er sich vermutlich das Leben genommen. Also das glaube ich tatsächlich.
Interessante Theorie, durchaus möglich. Das Ticket wurde ja bei ihm zu Hause gefunden. Dann ist natürlich die Frage, warum hat er das dann in die Wohnung gelegt? Gut, das könnte er noch so in der Hand gehabt haben oder so.
Ja, oder
Dann
so,
ist
genau.
natürlich auch die Frage, warum wurden keine weiteren Tickets für die Severn Bridge im Auto gefunden, wenn er nochmal hin und her gependelt ist.
Ja, der hat die einfach rausgeschmissen, einfach aus dem Fenster
Ja,
raus.
aber warum hat er das eine dann behalten? Also es ist eine.
Das ist auch gar nicht so untypisch, weißt du? Das ist doch wie mit diesen, wie heißen das, Segways, diese Dinger da auf den Autobahnraststätten, ne? Man bekommt die beim ersten Mal, zieht sie noch ein, weil man denkt, ja, oh, voll cool, ich bekomme jetzt 50 Cent Gutschein. Am Ende beansprucht man die einfach nie, geht raus, hat irgendwas Teures gekauft im Kiosk oder im McDonald's oder sowas und ärgert sich, weil man diese 50 Cent oder was das ist, halt eben nicht ausgegeben hat, schleppt die wieder mit sich und unterm Strich landen die in der Tonne, weil du sie einfach niemals verwendest. Und ich glaube, dass das so eine ähnliche Psychologie war. Der hat das einfach mit eingesteckt, hatte gemerkt, dass er es noch beibehalten hat und hat gedacht, okay, ich brauche das Ding ja gar nicht, hat das einfach dann eben zu Hause in seiner Wohnung abgelegt und auf dem Rückweg gar nicht erst behalten.
Das ist sehr gut möglich. Das ist tatsächlich auch eine sehr schlüssige Theorie, auf die wir so in der Folge gar nicht gekommen sind oder ich tatsächlich insgesamt gar nicht. Aber es klingt tatsächlich sehr schlüssig, ja.
Ja, also ich fand den Fall auch extrem spannend, muss ich sagen. Das, also wirklich, weiß nicht, der hat mich schon richtig mitgerissen.
Dann stehen die Chancen gut, dass dich unser heutiger Fall auch richtig mitreißt. Wir sind wieder an so einem Punkt, wo wir uns die Frage stellen müssen, ob wir über einen Fall reden, ob das True Crime ist oder vielleicht eher Mystery, worüber wir sprechen. Aber wir sprechen über einen Fall, der mich persönlich schon sehr lange in seinem Bann hat und einem Fall, der international diskutiert wird wie kaum ein zweiter. Ich hatte eigentlich überlegt, den komplett vollumfänglich aufzuarbeiten mit allen möglichen Mini-Informationen, mit Gerüchten, mit Theorien. Aber dann wäre das eine Vierfachfolge gewesen, weil das ähnlich wie die Jack the Ripper-Geschichte ein Fall ist, über den man im Prinzip unheimlich viel reden kann und wo oft auch so ein bisschen die Grenzen zwischen Fakt und Erzählung so ein bisschen verschwimmen. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass wir uns an die Fakten halten und das Ganze dadurch sehr zusammenraffen. Ein Fall, der vielleicht auch schon ein, zweimal angesprochen wurde im Laufe des Podcasts, mit dem Verweis darauf, dass wir den eben irgendwann machen werden. Ich kann mich erinnern, als die Ofis einmal da waren und wir über die Yuba County 5 gesprochen haben, dass dieser Fall Erwähnung gefunden hat. Wir sprechen über
Ja,
Dyatlov Pass.
ich erinnere mich dran. Da war mal was.
Ein, wie ich finde, unglaublich spannender Fall, der unglaublich viel zu bieten hat. Eine Geschichte, die in einer Zeit und in einer Epoche in einem Land spielt, zu dem wir so ein bisschen nur durch Filme Zugang haben, so lange vor unserer Zeit in einer untergegangenen Diktatur. Wir haben unerklärliche Todesfälle, wir haben möglicherweise Vertuschungen, wir haben viele Theorien, wir haben eventuell geheimdienstliche oder militärische Verwicklungen und eventuell war es auch der Yeti.
Okay.
Er ist tatsächlich eine der offiziellen Theorien, dass der Yeti schuld an diesen Zwischenfällen ist. Das ist natürlich Unsinn, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben.
Ja, okay. Ja, spannend. Diese Bilder kommen mir auch irgendwie sehr bekannt vor, muss ich sagen, die du mir
Ich
geschickt
glaube,
hast.
wir hatten vielleicht schon mal irgendwann drüber gesprochen, und zwar in unserer WhatsApp-Gruppe, aber lange Zeit vor Entstehen des Podcasts oder auch vor Planung des Podcasts. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich so richtig tief in dieses Rabbit Hole geklettert bin und es kann sein, dass ich euch da so ein bisschen mit anstacheln wollte.
Kann sein. Ich finde jedenfalls, dass ich früher so eine ganz weite Distanz gespürt habe, wenn ich mir Schwarz-Weiß-Bilder angesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt da draußen. Das wirkte immer so wie so eine ganz andere verlassene Welt, mit der man so gar nichts mehr im Hut hat, wie so ein Gemälde aus dem Mittelalter, wo man sich denkt, okay, ja, gab's wahrscheinlich vielleicht mal irgendwie so, steht's in Geschichtsbüchern. Aber bei diesen Bildern hier, muss ich sagen, hat man das Gefühl, dass die aus dem Jetzt kommen, dass die irgendwie, dass man dabei gewesen ist, als sie fotografiert
Die
wurden.
wirken sehr
Was unter
lebendig, nicht wahr?
anderem, ja, das liegt eben genau daran, dass die so lebendig sind auf den Bildern. Die haben Spaß, die lachen. Man hat das Gefühl, mit denen an diesen Waldgrillhütten oder was das ist hier, wirst du gleich verraten, steht und einfach mit denen lacht und Spaß hat und so, ne? Und weiß nicht, die sind so, die wirken so unglaublich befreit und gut gelaunt.
Ja, ich denke auch, also ich finde die auch sehr eindringlich und sehr lebendig und eine der Teilnehmerinnen dieser kleinen Wandergruppe, Lyudmila Dubinina, war offensichtlich eine extrem gute Fotografin, denn von ihr stammen diese Fotos, sie hat diese Reise dokumentiert und ich finde, ihr ist etwas gelungen, was einen guten Fotografen von einem Fotografen unterscheidet. Manchmal sehe ich einfach Bilder oder ich mache Bilder im Urlaub oder von Dingen, die mir gefallen und ich fotografiere halt das Ding. Also mein Foto zeigt dann das, was ich fotografieren möchte. Aber einem wirklich guten Fotografen gelingt es, mit seinem Foto eine ganze Stimmung einzufangen. Das schaffe ich ganz, ganz selten, eigentlich fast nie. Das ist ein Talent und Lyudmila Dubinina hatte dieses Talent in meinen Augen, denn die Fotos sind auch jetzt nach all diesen Jahren absolut, ja, die sprechen zu uns.
Es sind äußerst gelungene Schnappschüsse, also wirklich der Inbegriff von Schnappschüssen, wie ich finde. Und dieses Sprechen liegt eben auch in dieser Lebendigkeit, wie ich finde. Ich kann das nur so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, was sie auch noch so nahbar macht, ist einfach die Tatsache, dass die wirken da auch so sehr ausgelassen, so wild, wie man es gar nicht mit diesen Zeiten in Verbindung bringt. Alle anderen, ich habe keine Ahnung, von wann das jetzt hier ist, ne? Vielleicht sagst du mir, es ist aus den 90er Jahren eine Schwarz-Weiß-Kamera, sage ich, okay, toll, drauf reingefallen. Aber wenn das irgendwie länger her sein sollte, irgendwie die 50er, 60er gehen sollte, dann würde ich sagen, sind das hier Bilder, die quasi sich loslösen von diesen typischen Bildern, die man von vorher, von dieser Zeit kennt, in denen die Leute immer so ganz gestriegelt sind und so super glatt aussehen, weißt du, immer so super stark, gerade positioniert, bloß nicht irgendwie eine Locke schief sitzen haben und sowas. Die sind hier einfach super menschlich und irgendwie machen irgendwie so Spökes, springen aufeinander, machen Quatsch, alle lachen, alle haben sich lieb irgendwie und das sieht man den Bildern an und das ist so untypisch für Bilder dieser Zeit.
Ja, die Fotos sind tatsächlich von 1959, also schon ein paar Jahre her. Damals existierte noch die Sowjetunion und 8 dieser 9 Wanderer, die letzten Endes eine 300 Kilometer lange Skiwanderung unternommen haben, kannten sich auch schon durch ihre Studienzeiten, also waren wirklich Freunde, daher auch diese ausgelassene Stimmung auf den Fotos. Nur ein Mitglied ist kurz vor der Wanderung dazugekommen, aber ich werde die Leute so nach und nach vorstellen, damit ihr wisst, über wen wir überhaupt sprechen, damit die so ein bisschen Gesicht bekommen. Ich habe dir ein Foto geschickt, wo alle Teilnehmer aufgelistet sind, also mit Namen, das werden wir dann gleich so ein bisschen durchgehen.
Ja.
Die haben alle in einer Uni in Jekaterinburg studiert, etwa 1500 Kilometer von Moskau entfernt, inländisch gelegen und waren da auch in irgendwelchen Sport- und auch Skiwandergruppen aktiv, kannten sich daher, wie gesagt, schon sehr, sehr lange Zeit. Und in diesem Jahr 1959 stand eine Wanderung an zu Ehren eines Geburtstags der KPD, also der regierenden Partei in Russland.
Mhm.
Und zu diesem Geburtstag wollte man eine besondere Wanderung unternehmen, von der Uni organisiert, von dieser Technischen Universität in Jekaterinburg. Und es hatte noch einen anderen Hintergrund. Alle Reiseteilnehmer hatten die sogenannte Wanderstufe 2, also das waren Leute, die durch unwegsames Terrain wandern konnten, die eine gewisse Prüfung abgelegt haben, für lange Zeit unwegsame Wege abwandern und die wollten jetzt die letzte Stufe erreichen, also so ein bisschen wie der goldene Schwimmer oder sowas in der Art.
Ja.
Also die wollten diese Stufe 3 erreichen. Interessanterweise oder ja, makabererweise findet dieses Vorhaben dann ein Ende und alle 9 Teilnehmer sterben, nachdem einige Tage ihr Schicksal ungeklärt war und sie sterben tatsächlich an einem Berghang eines Berges namens Cholatsjachl. Das ist Mansisch, eine Sprache der Ureinwohner und heißt Toter Berg oder auch Berg der Toten. Und der hieß halt auch schon vorher so, das ist ein bisschen so ein gruseliger Sidefact, finde ich.
Mhm.
Dieser Ort, wo die Gruppe gestorben ist, dieser Weg, den sie zurücklegen mussten, um dort zu diesem Platz zu kommen, wo sie letzten Endes den Tod gefunden haben, wird dann in Erinnerung an die Reisegruppe bzw. an deren Gruppenführer Igor Djatlov eben Djatlov-Pass genannt und ist unter diesem Namen eben heute noch bekannt.
Mhm.
Genau, also diese Skitour wurde vom Polytechnischen Institut in Jekaterinburg geplant und sollte eigentlich 16 Tage dauern. 350 Kilometer davon mindestens sollten auf Skiern zurückgelegt werden. Und ja, man wollte von Berg Otorten auf eben diesen Hulazjachl, beziehungsweise etwas weiter reisen, um diese Wanderkategorie 3 zu erlangen.
Ja.
Die Gruppe, wie du siehst, bestand aus 8 Männern und 2 Frauen, also 9 Wanderer, die von der Uni kamen, und ein später dazugekommener Wanderführer.
Wer ist denn dazugekommen später?
Wir gehen die Leute jetzt so nach wie nach durch, dann kannst du.
Ja, okay.
Es werden aber nur
An welchem
neun.
Tag war das, Fabian? Wie viel Uhr? War Spaß, aber ganz ehrlich, ihr habt da ja auch auf mich geschossen in der einen Folge.
Ja, hast recht. Es war am 23. Januar 1959, also da hat die Gruppe sich auf den Weg gemacht, und Simon Solotarev, der junge Mann, der dazugekommen ist, der nicht Teil dieses Freundeskreises war, der ist wirklich sehr, sehr kurzfristig dazugekommen. Man weiß nicht genau wann, aber so in den Wochen davor.
Welcher war das jetzt?
Solotarev, der ist auf dieser
Das
Liste.
ist ganz der mit dem Schnurrbart, ne? Das
Genau.
finde ich ganz interessant, weil er auch so ein bisschen hervorsticht. Also es war jetzt tatsächlich meine erste Intuition, wer das sein könnte.
Er ist auch der Älteste. Also er ist mit relativ deutlichem Abstand der Älteste. Die anderen sind so in den 30er Jahren geboren, zwischen 34 und 38. Und wie gesagt, wir sind 59. Und Solotarev ist 1921 geboren und hat auch ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Und wie gesagt, ist eben kein Teil dieser Wandergruppe. Um ihn ranken sich so am ehesten die verschiedenen Theorien, was da passiert sein könnte. Jetzt wirst du dich fragen, okay, es sind 10 Leute, inklusive Solotarev, 9 Leute sterben. Davon habe ich eben gesprochen. Das liegt daran, dass ein Mitglied dieser Reisegruppe unterwegs umkehren musste, aber dazu kommen wir später.
Ja.
Der hat natürlich dafür auch dann im Laufe der Jahre immer wieder ja, den einen oder anderen Verdacht abbekommen, und es hieß dann, dass er diese Reise vielleicht abgebrochen hat, weil er wusste, dass da irgendwas geplant ist, dass die Reisegruppe in den Tod läuft. Ja, halte ich für sehr dünn. Er hat sich zwar nie großartig dazu geäußert, aber ich glaube, er wollte einfach in Ruhe gelassen werden mit diesen ganzen Theorien und Erinnerungen an seine Freunde. Aber wie gesagt, wir kommen da insgesamt zu. Der 23-jährige Igor Alexejewitsch Djatlov wurde von der Universitätssportgruppe so als Anführer der Gruppe bestimmt. Der studierte im 5. Studienjahr Funktechnik, war angehender Funkingenieur, galt als hervorragender Student, also erzielte akademisch hervorragende Leistungen im Hinblick auf die Forschung an UKW-Funkgeräten, also leistungsstärkere Funkgeräte.
Ja.
Hatte da dann auch so eine Hilfswissenschaftlerstelle inne, wo er diversen Dozenten schon assistiert hat, und dem wurde im Prinzip eine große akademische Zukunft vorhergesagt. Er hatte zu diesem Zeitpunkt, also mitten im Studium, schon eine spätere Anstellung an eben dieser Fakultät in Jekaterinburg sicher. Also es war klar, wenn der das möchte, dann wird der da forschen und unterrichten können, weil der eben herausragend auf diesem Gebiet unterwegs war.
Wow, na super.
Der war aber nicht nur akademisch herausragend, der zählte auch zu den besten Sportlern dieses UPI-Sportförderungsprogramms. Und da eben unter anderem im Bereich dieser langen Wanderungen, also Skilanglauf, da kam ihm entgegen, dass er ein extrem geplant vorgehender, besonnener junger Mann war, der eben sich Problemen immer sehr konstruktiv genähert hat. Und das hat man dann eben aufgenommen und ihn zum Kapitän dieser Reisegruppe gemacht. Das ist der junge Mann, der auf einem der Fotos, es gibt so ein Foto, wo nur ein Mensch zu sehen ist, und der lacht so in die Kamera. Das ist Djatlov.
Ja,
Ja.
direkt wiedererkannt. Er hat ja doch so ein markantes Äußeres irgendwie gewissermaßen. So ein breites Lächeln einfach, ne? Und
Ja.
dann kann man ihn relativ schnell zuordnen. Bei den anderen geht das nicht so schnell, wie ich finde.
Ja, also die Teilnehmerinnen kann man sehr gut unterscheiden. Es sind halt nur 2. Die anderen Jungs, außer eben Solotarev, der alleine durch seinen Schnurrbart und dadurch, dass er insgesamt so ein bisschen älter und auch ernster wirkt auf diesen Fotos, da hast du recht, das ist schwerer zu unterscheiden.
Ja, wie gesagt, die machen halt da Spürkes, ne? Irgendwie lachen, sind da so ein bisschen angestrengt, weil sie da so eine Art, was ist das, Armdrücken oder sowas veranstalten, miteinander ringen. Einen sieht man nur im Profil, wie sie da auf dieser Pferdekutsche abhängen und ja, oder auf
Ja.
diesem Lastwagen oder was das ist. Ja.
Ein weiterer Teilnehmer ist Juri Doroschenko. Du kannst immer auf den Bildern natürlich so die Namen dann nachvollziehen.
Ja, das ist sehr hilfreich.
Doroschenko ist ein Studienkollege von Dyatlov. Die sind beide im gleichen fünften Studienjahr und auch er studiert eben Funktechnik. Auch sehr erfolgreich, aber nicht so krass wie Dyatlov. Und auch er ist Mitglied dieses Sportvereins und eben sehr geübt im Weitwandern und Skilanglauf. Er war längere Zeit mit der Teilnehmerin Sinaida Kolmogorova liiert, die auch mitgegangen ist, wie gesagt. Die hatten sich allerdings kurz vor der Expedition getrennt, im Guten sagt man, also die haben sich wohl sehr, sehr gut verstanden.
Ja.
Sie hat mittlerweile so ein bisschen mit Igor Dyatlov angebandelt.
Ah ja. Also hier haben wir eventuell schon so ein erstes Motiv, das in der Luft schwebt.
Da haben wir zumindest ein Konfliktpotenzial in dieser Freundesgruppe. Das ist zwar nicht überliefert, wie oder ob das konfliktbeladen war, aber das ist ja eine Konstellation, die oft zu Spannungen führt, zumindest. Auch wenn du vielleicht noch so im Guten getrennt bist, wenn dann sich eine Liaison mit jemandem anbahnt, der dir nahesteht und das dann in so eine, ja weiß ich nicht, auch eventuell darauf übergreift, dass eine Freundschaft vielleicht belastet oder involviert wird, dann ist das schon wieder was anderes, ne?
Ja gut, also Igor Dyatlov ist so ein bisschen der Wunderknabe des Jahrgangs. Er hat eine feste Anstellung sicher, er ist der absolute Topscorer, nicht nur akademisch, sondern auch sportlich. Hat eine positive Ausstrahlung, lacht gerne, ist hier irgendwie zum Anführer gewählt worden und jetzt hat er auch noch seine Freundin. Also, ne, also es kann ja schon zu gewissem zum Neid vielleicht führen und zu einer gewissen Rivalität, vielleicht auch sowas, ne? Könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, also durchaus eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Solchen Überfliegern fliegen ja nicht nur die Sympathien zu, das stimmt.
So sieht's aus.
Die eben schon erwähnte Lyudmila Dubinina studierte ebenfalls an dieser Universität, allerdings keine Funktechnik, sondern Bauingenieurwesen im vierten Jahr. Sie war ebenfalls erfahrene Skiwandererin und hatte auch bereits schon Touren des Schwierigkeitsgrades 2 geleitet. Also die war ebenfalls auch so eine Führungsperson mit auch Bergführerambitionen und Bergführererfahrung. Also ich will darauf hinaus, oder du wirst merken, wenn ich diese Leute beschreibe, das sind alles wirklich absolute Elite-Wanderer, ganz, ganz erfahrene
Ja,
Leute, auch
erfahrene
gerade so
Leute,
in
ja.
diesem Bereich, ne? Weil natürlich auch, wie du später hören wirst, die Theorie eines Unfalls eine Rolle spielt. Und da müssen wir uns jetzt diesen Ausbildungsstand dieser Leute dann immer so vor Augen halten, ne?
Und wenn du vom vierten Jahr sprichst, meinst du auch wirklich das vierte Jahr? Das läuft also nicht in Semestern ab wie bei
Genau,
uns, sondern wirklich in Jahren. Okay.
ja. Sie hat sich in dieser damals ja noch etwas patriarchalischer organisierten Welt den Ruf erarbeitet, ein wirklich harter Hund zu sein. Also eine Frau, die man nicht als in Anführungsstrichen irgendwie so Bremsklotz auf so einer Wanderung ansehen muss. Also es war ja wirklich so, dass Frauen da einen etwas schwereren Stand hatten und man denen vielleicht auch weniger zugetraut hat. Aber sie hat, wie gesagt, schon erfolgreich Touren geleitet und sie hat eine Tour durch den Ural geleitet und beendet, bei der sie von einem Jäger angeschossen worden war ins Bein.
Oh.
Und sie hat dann trotz dieser Schmerzen und trotz dieser Beinschusswunde eine sehr, sehr schwere Stufe 2 Wanderung beendet und seitdem einfach den Ruf, dass sie ja, ein extrem harter Hund ist.
Wahnsinn.
Ja, also offensichtlich eine Person mit beeindruckender Willensstärke und eben dem Talent, sehr, sehr coole, lebendige Fotos zu machen. Denn sie war auch als Hobbyfotografin bekannt und so kam ihr dann diese Aufgabe zutage, auch für die Uni diese Reise zu dokumentieren.
Aber auf einigen Bildern wurde sie ja auch fotografiert. Also die hat nicht alle
Ja, sie
geschossen,
wird
ne?
dann die Kamera ab und zu mal weitergegeben haben, aber die meisten Bilder stammen von ihr.
Ja, okay. Finde ich jedenfalls auch ganz gut, die Bilder, die eben nicht von ihr sind. Ja, ansonsten ist das hier eine sehr interessante Welt, ne? Also, wenn ich da mal wieder an uns so zur Unizeit denke, spannend, an sowas teilzunehmen. Also, weißt du, ich glaube, sowas wäre uns niemals in den Sinn gekommen. Aber ja. Irgendwie interessant.
Ja, du hast recht, das wäre uns nicht in den Sinn gekommen. Und ja, da muss man ganz klar sagen, die Unizeit war wahrscheinlich eine der intensivsten und schönsten Zeiten meines Lebens. Aber wir haben das schon auch sehr, ja, mit Chillen und Feiern verbunden. Man hätte jetzt so aus heutiger Sicht mehr draus machen können. Man hätte ambitionierter in manchen Hinsichten sein können.
Ja, ich finde es immer interessant, wie leistungsorientiert Menschen auch in so einem Studium unterwegs sind, ne? Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass eine besser oder schlechter ist, ne? Also, vielleicht ist es grundsätzlich immer besser oder gut, leistungsorientiert zu sein. Nur quasi noch parallel zum Studium, und einige von denen waren ja schon wirklich sehr erfolgreich im Studium, nochmal so eine Sportlerkarriere sozusagen einzuschlagen und zu schauen, dass sie dann eben irgendwelche Wanderroutenscheine absolvieren mit Schusswunde. Das ist ja ein bisschen heftig, ja.
Ja gut, das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, zu diesem Drill, der vielleicht auch in so einer Diktatur geherrscht hat. Wenn du dann an so einem prestigeträchtigen Institut studieren durftest, dann musstest du eben auch bereit sein, bestimmte Leistungen zu erbringen. Ne? Das ist
ja, in meiner frühkindlich oder kindlichen Vorstellung sah Studieren immer so aus. Und wenn ich was vermisse tatsächlich, dann ist es nicht mal so eine richtige Elite-Universität mit so richtig Wohnheims-Feeling. Ich habe zwar mal im Auslandssemester im Wohnheim gewohnt, aber nicht so, wie ich mir es vorstelle, mit so alten Gebäuden und so, ne, so Harvard-mäßig studiert zu haben. Das glaube ich, dann ist man nämlich relativ schnell bei so einem Leistungsdenken und ja, dass du einfach Lust hast, so an dieser Tradition, dieser Elite irgendwie auch zu partizipieren und so und irgendwie auch Teil des Ganzen zu sein und vielleicht auch selbst gewisse Erfolge zu feiern, auf die man später auch zurückblicken kann. Ich glaube, sowas ist schon cool. Also wenn man es richtig lebt, das kann auch was ganz Schönes sein.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, Ambitionen sind eigentlich immer was Gutes. Der Mensch möchte einfach gerne auch Aufgaben haben und möchte bestimmte Ziele erreichen, möchte das Gefühl haben, irgendwie produktiv zu sein. Und wenn du dich dann an irgendwas messen kannst, ist das natürlich umso schöner, ne?
Ja, genau.
Vierter Teilnehmer ist Juri Judin, ebenfalls Wirtschaftsingenieur angehender, auch er, wie alle, das muss ich eigentlich schon gar nicht mehr dazu sagen, erfahrener Wanderer und insofern eine interessante Figur, weil er eben der einzige Überlebende der Gruppe ist. Wie es dazu kam, dazu komme ich nachher.
Ja, also ich finde, er hat auch wirklich so einen sehr ehrgeizigen Blick.
Ja, ja, der sticht auch so ein bisschen raus, ne?
Mhm, total. Ganz fokussiert, ein bisschen narzisstisch wirkt er und hat auch so eine, ja, kann man in dieser Zeit nicht sagen, aber wie so eine Yuppie-Frise, weißt du?
Ja.
Ne, den könntest du eigentlich so, wie der aussieht, in anderen Klamotten auch in den 80ern loslassen und dann läuft das auch einigermaßen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Alexander Kolevatov, ebenfalls viertes Studienjahr im physikalisch-technischen Bereich der Universität, hat zuvor eine Ausbildung an der Fachschule für Metallurgie und Bergbau absolviert in einer anderen Stadt und hatte Einblicke als Laborant in dieser Zeit in geheimen Einrichtungen des Ministeriums für Maschinenbau. Also der hatte schon ein bisschen was gesehen, auch schon militärische Geheimnisträgereien.
Mhm.
Da auch gewisse Forschungseinblicke. Das ist dann auch eine Theorie oder darum dreht sich eine weitere Theorie. Also es gibt zwei Teilnehmer, um die sich eine Theorie dreht, der Ursprungsgruppe und eben Solotarev, aber wie gesagt, dazu kommen wir.
Ja.
Auch Kolevatov, erfahrener Wanderer und ebenfalls wie Dyatlov dafür bekannt, extrem methodisch und pflichtbewusst an Dinge heranzugehen und auch ebenfalls jemand mit gewissen Führungsqualitäten. Das ist ja auch eine interessante Konstellation in so einer relativ kleinen Gruppe, 10 Leute, wenn du da so einen Haufen von so vermeintlichen Führungspersonen hast, die vielleicht auch alle einen gewissen Führungsanspruch haben. Ne?
Ganz schön viele Alpha-Tiere, ne?
Ja. Zinaida Kolmogorova, wie gesagt, so ein bisschen am Anbandeln mit Dyatlov, studierte ebenfalls Funktechnik, war also auch eine Kommilitonin von Dyatlov und Doroschenko, ihrem Ex-Partner, von dem sie sich, wie gesagt, kurz vorher getrennt hat. Sie hat sich ebenfalls den Ruf verdient, quasi würdig zu sein, so eine Gruppe zu begleiten. Sie hat keinen Schuss ins Bein überlebt, beziehungsweise eine Wanderung mit angeschossenem Bein durchgestanden. Sie hat eine Wanderung nach einem Vipernbiss beendet, also ebenfalls in lebensbedrohlicher Situation.
Wahnsinn.
Ja, und da dann eben auch ja unterstrichen, was für eine ambitionierte und einfach knallharte Frau sie ist, ne?
Abgefahren. Also ich finde, wenn man jetzt irgendwie den jüngeren Generationen sagt, die seien verweichlicht oder früher waren sie alle abgehärteter, A, hat man das bei uns auch schon gesagt, als wir jung waren und B, Ich meine, guck dir die mal an, die waren wirklich hart drauf, ne?
Ja, aber so eine gewisse Wahrheit steckt da, glaube ich, drin. Also ich glaube, wie soll ich sagen, gemütliche Zeiten machen die Menschen weich. Also wir sind so eine Generation. Also ich will jetzt da gar kein Fass aufmachen, ich will gar nicht auf die junge Generation schimpfen, aber so Leben ohne Konflikte und ohne existenzielle Bedrohungen verweichlicht, glaube ich, schon. Und wir sind definitiv ein weicherer Menschenschlag als unsere Eltern oder Großeltern. Wir sind natürlich auch ein Menschenschlag, der dadurch mehr Zugang vielleicht auch zu eigenen Gefühlen und eigenen Problemsituationen hat, ne? Aber ich glaube schon, dass bestimmte so Resilienzen dadurch verloren gehen.
Das denke ich auch.
Da können wir bei Stockbrot mal drüber sprechen, weil ich finde das eine
Ja.
total spannende Thematik, aber das ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, es lädt übelst ein, abzuschweifen, aber das wollen wir ja nicht
Nee,
weiter
überhaupt
erzählt
nicht.
vertiefen.
Grigori oder Juri Krivonitschenko war auch eben so ein Überfliegerstudent, der war schon als Bauleiter in einer kerntechnischen Anlage beteiligt. Kombinat Nummer 817 hieß das Ganze damals. Entschuldige bitte. In der Sowjetunion hatten solche Anlagen häufig einfach nur so durchnummerierte Namen. Die hatten dann weiß ich nicht, was für Bezeichnungen. Heute ist das so ein bisschen anders. Heute haben die oft so lautmalerische Bezeichnungen. Ich habe neulich einen Bericht gesehen über so ein besonderes Hochsicherheitsgefängnis in Russland, irgendwo am Ural oder so. Und das heißt dann irgendwie der schwarze Delfin, was so total magisch klingt, aber eigentlich halt einfach nur ein furchtbarer Ort ist. Diese Anlage jedenfalls hieß damals einfach nur Anlage Nummer 817. Und da ereignete sich im September 1957 der drittgrößte Atomunfall der Menschheitsgeschichte nach, sag schon, was war in Japan 2010? Fukushima.
Fukushima, ja.
Genau, wir alle kennen Fukushima. Wir alle haben miterlebt, was in Tschernobyl geschehen ist. Und dieser Unfall 1957, der ist gar nicht bekannt, weil der natürlich von der Regierung der Sowjetunion damals so unter den Teppich gekehrt wurde und auch gar nicht so richtig damals publik gemacht. Also es ist passiert, es gab da eine Kernschmelze, es wurden große Mengen von radioaktiven Substanzen freigesetzt. Leute wurden dann irgendwann viel zu spät umgesiedelt und umgelagert aus den Dörfern rundherum, ohne ihnen zu sagen, warum überhaupt, weil man nicht eingestehen wollte, dass Kerntechnik eben nicht so sicher ist und dass da dieser Unfall geschehen ist. Das ist dann irgendwann erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in irgendwelchen nicht geschredderten Akten dann wirklich aktenkundig und offenkundig geworden. Und Krivonitschenko war eben in leitender Position an diesem Ort tätig und war Teil der Aufräumarbeiten und hat sich daraufhin dann versetzen lassen, hat dann da gekündigt und man vermutet, dass er so ein bisschen da nicht zufrieden war mit der Art und Weise, wie die offiziellen Stellen damit umgegangen sind. Und vielleicht auch so ein bisschen, das ist dann auch wieder eine Theorie, dass er eine der Zielscheiben gewesen sein könnte und man eigentlich nur ihn umbringen wollte, er so eine Art Whistleblower sonst geworden wäre.
Ah ja, okay.
Er war jedenfalls ein enger Freund von Dyatlov und nahm deswegen an dieser Wanderung teil. Also der war nicht an dieser besagten Universität tätig. Ja, wir sind gleich fertig. Wir haben noch drei Leute vor uns. Das ist ein bisschen
Ja,
zäh.
ach, alles gut. Nö, passt schon. Also ich weiß nicht, ob ich das gleich noch alles zusammenkriege, wer wer ist, aber das Bild hilft auf jeden Fall.
Ja, es ist auch gar nicht so wichtig, aber ich möchte einfach auch hier wieder so ein bisschen wie auch schon bei Jack the Ripper den Menschen so Konturen geben. Ich möchte einfach, dass man so ein bisschen was über die weiß und ja, wir werden dann, wie gesagt, darauf zu sprechen kommen, was passiert ist.
Ich finde, das ist eine spannende Zeitreise. Es ist wirklich sehr interessant, dass es nicht nur eben Leistungsträger und erfolgsorientierte Menschen gewesen sind, sondern darüber hinaus alles Naturwissenschaftler. Ich glaube, das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass man sowas früher studiert hat zu dieser Zeit. Also noch stärker, ich weiß nicht, wie ausgeprägt da schon Geisteswissenschaften waren. Gut, es gab natürlich gewisse soziologische Ansätze und so, aber grundsätzlich war das, glaube ich, noch so ein recht, wie soll man sagen, ein Studium, ähnlich wie heute vielleicht ein Studium, was auch eine gewisse Karriere natürlich mit sich bringt.
Ja, und es ist eine Universität, die staatlich gefördert ist und die der Partei sehr nahe stand. Natürlich werden dann da Zweige gefördert, mit denen man was anfangen kann, in Anführungsstrichen. Ne?
Genau, und das ist so zweckorientiert. Genau. Ne? Das ist so, alle sind irgendwie an irgendwelchen abgefahrenen Projekten dran und die sind irgendwie Teil eines Größeren, die dazu beitragen, halt, keine Ahnung, den Staat voranzutreiben und sowas, die Wirtschaft
genau.
zu stärken.
Rustem Slobodin war bereits Absolvent des UPI und arbeitete mittlerweile als Ingenieur. Er wollte einfach da nochmal so aus nostalgischen Gründen mit seiner alten Sportgruppe mitwandern. Auch hier erfahrener Langstreckenläufer und Wanderer, der darüber hinaus aber auch ein erfolgreicher Boxer war und als Musiker, so als Feingeist bekannt war. Der hatte Mandoline gespielt, also so ein Saiteninstrument, was eigentlich ganz schöne Klänge macht. Die hatte er ja auch dabei auf dieser Wanderung. Also er wollte so ein bisschen dann auch da abends für gute Stimmung am Lagerfeuer sorgen mit seiner Kunst. Nikolai Thibaut Prignol, der Name sticht so ein bisschen hervor, das liegt an den französischen Wurzeln des jungen Mannes.
Ja.
Wie gesagt, französische Wurzeln, aber die spielen eigentlich keine Rolle, die haben sich nur im Namen fortgetragen. Die Familie lebte schon seit mehreren Generationen in Russland, im Ural, also auch sehr zentral gelegen. Und er entstammte so einer Familie von Bauingenieuren. Also das war bei denen in der Familie so das Ding, dass man diesen Weg eben eingegangen ist. Und so hatte er quasi keine Wahl und ist dann eben auch diesem familiären, dieser Tradition gefolgt.
Ja.
Und das, obwohl seine Familie auch schlechte Zeiten in Russland erlebt hat, die wurden aufgrund ihrer Abstammung dann in Russland unter Stalins Herrschaft auch diversen Repressionen ausgesetzt und in immer wieder mal in so Internierungslager eingesperrt, einfach weil sie halt diese ausländische Wurzel hatten. Mhm. Und in einem dieser Internierungslager ist dann auch der junge Nikolai Thibaut Prignol geboren worden. Also das war quasi sein Start ins Leben, da in so einem Arbeitslager geboren zu werden.
Schrecklich.
Aber hat trotzdem irgendwie ja seine Liebe zum Land und auch zum System gehabt und eben die Ambition da als Bauingenieur irgendwie mitzuhelfen und
Hat vielleicht auch gerade deswegen so eine gewisse Regimetreue entwickelt.
Das kann sehr gut sein, ja.
Wäre der Name nicht, ne?
Tja, ja, wie oft wir irgendwie Situationen hatten in der Geschichte, und es ist ja auch heute immer noch so, dass einfach so banale und nicht änderbare Faktoren wie irgendwie deine Herkunft, dein Aussehen oder der Klang deines Namens dir irgendwie Türen öffnen oder auch schließen kann. Ne? Und auch wenn wir in einem Land leben, wo sicherlich nicht alles perfekt ist und wo das sicherlich auch in Einzelfällen passiert, sind das auf jeden Fall Zeiten und Gegebenheiten, wo das Ganze nochmal deutlich ausgeprägter gewesen ist.
Ja.
Kommen wir nun zum wahrscheinlich interessantesten Mitglied dieser Gruppe. Simon Solotarev, genannt Sascha, der, wie gesagt, deutlich älter war als die anderen Teilnehmer der Gruppe, 1921 im Nordkaukasus geboren, hatte in den 40er Jahren im, wie es in Russland heißt, großen Vaterländischen Krieg gedient, also dem Zweiten Weltkrieg,
ja.
Wo er so ein bisschen so einen Kriegsheldenstatus erlangt hat. Nach dem Krieg trat er in die Vorgängerpartei der KPDSU ein und man munkelt, dass er im Krieg auch an irgendwelchen Geheimoperationen und auch so KGB-Operationen beteiligt war. Also, dass er vielleicht auch nach dem Krieg noch KGB-Connections hatte.
Ja.
Nach dem Krieg jedenfalls schloss er ein Studium am Institut für Körperkultur ab. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, das hat eher sowas wie, ja, also Körperkultur im Sinne von, also ein Sportstudium, glaube ich, war es.
Ah ja, okay.
Und hat danach so als Wanderführer im Kaukasus gearbeitet, in den Gebirgen Kaukasus und Altai, und bekam dann eben diese Stelle des erfahrenen Wanderführers für diese Gruppe. Die wollten einen externen erfahrenen Wanderführer mitnehmen, und der eigentlich dafür vorgesehene ist wohl relativ kurzfristig ausgefallen, und so bekam Solotarev dann dessen Platz.
Okay.
Da gibt es dann auch irgendwie Quellen, die davon sprechen, dass der relativ wild und auch großflächig tätowiert war, was schade ist, dass wir davon keine Bilder haben, weil man davon vielleicht diverse Sachen hätte ablesen können. Also gerade in Russland gibt es ja eine sehr ausgeprägte Tattoo-Kultur, auch unter Straftätern oder Mitgliedern verschiedener Organisationen und da gibt es dann oft so, da sind oft Lebensläufe auf dem Körper verewigt und ich habe immer wieder nur die Information gefunden, dass er wohl relativ stark tätowiert war, aber man hat leider keine Zugänge zu irgendwelchen Bildern dazu, sonst hätte man seine Person vielleicht noch ein bisschen deutlicher zeichnen können.
Ich hatte gerade so einen blöden Witz im Hinterkopf und habe mir den aber verkniffen und habe mal aus Jux jetzt angefangen zu googeln. Ich habe mich gefragt, ob Körperkultur irgendwas mit Ausdruckstanz zu tun haben könnte. Ja, pass auf, und jetzt steht hier folgendes Ergebnis bei Google. Ist jetzt irgendwie crazy, wo du über die Tattoo sprichst. Im Ausdruckstanz liefen Strömungen der Körperkulturbewegung, der Einfluss expressionistischer Kunst und eine Faszination für das Phänomen Bewegung zusammen. Damit gehörte er zu den bedeutenden neuen Kunst- und Körperpraktiken der Weimarer Republik. Also, who knows?
Ja, interessant. Die Gruppe trifft sich am 23. Januar 1959 in Jekaterinburg. Also damals hieß es noch anders, heute heißt es Jekaterinburg. Und macht sich mit dem Zug auf in die Ortschaft Ifdel, wo man am 24. Januar dann eintrifft. Die hatten im Vorfeld quasi ihre Route schon an das Institut, für das sie gewandert sind, durchgegeben. Man wusste genau, welche Strecke die abwandern. Und es war wichtig, sich an diese Strecke zu halten, weil man immer wieder an bestimmten Streckenabschnitten, also an bestimmten Punkten, sogenannte Routenbücher ausfüllen musste. Mhm. Also als Beweis, dass man diese Strecke zurückgelegt hat, diese 350 Kilometer, um eben diesen nächsten Wanderrang zu erreichen. Und die Dokumentation findet halt einmal dadurch statt, dass man das Ganze fotografisch begleitet und so halt nachweisen kann, dass man diese bestimmten Orte besucht hat. Und an bestimmten Orten liegen halt diese Routenbücher, wo dann die Gruppe sich eintragen muss und eben Ort, Zeit, Datum, das wird dann abgestempelt von offiziellen Beamten und so weiß man, die sind auf jeden Fall da unterwegs gewesen, wo sie gesagt haben, dass sie unterwegs waren. Mhm. Und so kann man eben auch rekonstruieren, bis wohin die sich an die Strecke gehalten haben und bis wohin die auf jeden Fall zusammen unterwegs waren. Mhm. Die sind halt, wie
gesagt, hat dann jeder von denen so ein Routenbuch dabei, oder?
Die Routenbücher liegen an den Stellen und Djatloff hat dann quasi einfach nur sich eingetragen und das wurde dann also abgestempelt und dann war das safe.
Ja, okay.
Das war jetzt erstmal diese Fahrt nach Ifdel, das war mit dem Zug, das hatte noch nichts mit der Wanderung zu tun. Hm. Am 26. Januar ging es dann per Anhalter weiter zur sogenannten Waldarbeitersiedlung 41. Das ist einfach nur so eine Ansammlung von Blockhütten, da sind auch ein paar von den Fotos entstanden. Ich weiß nicht, ob ich dir...
Ja, das meinte ich eben.
Genau, ja. Dann am nächsten Tag, also am 27. Januar, sind die dann das erste Mal auf Skiern aufgebrochen. Da wollte man in einem verlassenen Gulag, also so ein Arbeitsstraflager, da gehörte noch so eine alte Bergwerkssiedlung zu, da wollte man das Lager aufschlagen, fand aber von all den Hütten, die es da gab, nur noch eine so in dem Zustand vor, dass man da pennen konnte und hat dann da geschlafen. Im Laufe dieses Tages, des 27. Januars, hat sich dann irgendwie der Gesundheitszustand von Juri Judin relativ stark verschlechtert. Da gibt es jetzt auch verschiedene Informationen, was er hatte. Also es gibt Quellen, die sprechen davon, dass er irgendwie so eine Grippe hatte. Es gibt Quellen, die sprechen davon, dass er generell Probleme mit Rheuma hatte und durch die Kälte rheumatische Schübe bekommen hat. Und es gibt Quellen, die sagen, dass er irgendwie eine Entzündung von seinem Ischiasnerv hatte. Aber was auch immer es war, er konnte auf jeden Fall an dieser Wanderung nicht teilnehmen und ist dann am 28. Januar, haben die quasi an jemanden angehalten, also so einen Transporter angehalten, der ihn zurück in diese Waldarbeitersiedlung 41 gebracht hat und die neun sind dann zu neunt quasi weitergefahren. Mhm. Da ging es dann in die Siedlung Vichai, das ist noch alles Teil der Route, um eben dann den weiteren Teil der Reise abzuzeichnen und eben dieses Routenbuch zu unterzeichnen. Da ist allerdings so, dass man da nicht so richtig genau weiß, ob sie da gewesen sind oder nicht, denn dieser Ort war so ein bisschen verlassen zu der Zeit, sodass es keine Zeugenaussagen gab und auch also viele Teilnehmer führten Tagebuch aus dieser Gruppe. Die waren aber aus diesen Tagen auch eher spärlich geführt worden. Also man geht davon aus, dass sie da in diesem Vichai angetroffen sind und dann an einem Fluss entlang in Richtung dieses Cholatzjachel, dieses Totenberges gereist sind.
Ja.
Da bricht dann quasi auch, das brechen dann die Tagebucheinträge vollkommen ab. Also am 31. Januar 1959 schreibt Jatloff noch in seinem Tagebuch: Langsam entfernen wir uns von der Auspia, also dieser Siedlungsgeschichte. Ein sanfter Anstieg, die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst, dann die Waldgrenze, Schnee, kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen, wir steigen südwärts ab. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager, es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen, keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt, hier ist es warm. Die hatten damals, das muss man dazu sagen, das habe ich vergessen, die hatten Juri Judin schon gesagt, als er zurückgefahren ist, krankheitsbedingt, dass sie wahrscheinlich nicht zum geplanten Zeitpunkt ankommen würden, weil die Wetterverhältnisse schwerer waren als eigentlich gedacht, sodass, das muss man später wissen, weil das die Suchmaßnahmen nach denen auch ein bisschen verzögert hat. Also die sind nicht zu einem vorgesehenen Zeitpunkt dann irgendwie angekommen und dann hat man gedacht, ja okay, Judin hat gesagt, die kommen eh erst später, chillen wir mal noch ein bisschen.
Ja, okay.
Wahrscheinlich hat die Gruppe dann so am Nachmittag des 1. Februar 1959 versucht, diesen Pass, der jetzt eben der Djatlov-Pass ist, zu überqueren. Und wahrscheinlich haben die sich so um 15 Uhr erst aufgemacht, was verhältnismäßig spät ist, wenn man bedenkt, wie schnell die Sonne untergeht und dass so die Sicht- und Wetterverhältnisse relativ schwierig waren, haben dann da eben ein kurzes Stück zurückgelegt, um dann ihr Zelt an so einem flachen Hang vom Cholatzjachel aufzuschlagen. Also sich eine relativ flache Stelle gesucht, wo sie vielleicht ein bisschen windgeschützt sind. Die haben alle in einem Zelt gewohnt, quasi für die Zeit. Und man kann mittlerweile so, oder man konnte rekonstruieren, aufgrund von Fotos und dem Sonnen, also dem Licht auf den Fotos, dem Tageslicht auf den Fotos, dass die vermutlich gegen 17 Uhr das Zelt aufgeschlagen haben. Also das ist so ein bisschen weird, dass die sich um 3 Uhr von ihrem vorherigen Lager entfernt haben, um 2 Stunden später erneut ein Nachtlager aufzuschlagen und nicht einfach den Tag dann komplett in ihrem Originallager geblieben sind. Also
zumal das ja auch erfahrene Leute waren und diese Uhrzeit ist nur wirklich sehr spät. Also das kann ich mir höchstens so erklären, dass sie halt aus witterungsbedingten Gründen nicht vorher los konnten, aber den Drang verspürt haben, zumindest ein paar Meter zu schaffen an dem Tag und deswegen halt noch aufgebrochen sind.
Das wird so gewesen sein, aber das ist genau auch so ein Punkt, der oft angesprochen wird, dass eigentlich das für so super erfahrene Wanderer sehr, sehr ungewöhnlich ist, zu so einer späten Zeit noch aufzubrechen, vor allem weil Fotos da auch zeigen, es gibt so ein Foto, ich weiß nicht, ob ich das geschickt habe, da ist die Gruppe so
in diesem Schneesturm.
Genau, und also man kann sehen, dass das eigentlich keine geilen Verhältnisse waren. Man fragt sich, warum hat man für 2 Stunden für relativ geringen Distanzgewinn das auf sich genommen, das Zelt zu verlassen und diese Strecke zu gehen.
Bei der Mount Everest-Besteigung gibt es auch so festgelegte Zeiten für die Rückkehr. Und wie man ja weiß, gab es dort immer wieder tödliche Unfälle, Leute sind verunglückt und sind leider auf der Strecke geblieben. Und es gibt da einen Fall, da lag es eben auch daran, dass diese Leute aus verschiedenen Gründen, das hängt jetzt davon ab, welcher Geschichte man glauben mag, aber eines eben auch darin begründet, dass dort ein Beteiligter dabei gewesen ist, der unbedingt eben die Spitze erreichen wollte. Und deswegen haben die sich davon losgelöst, eben sich an diese Uhrzeit zu halten. Und dadurch, dass es diese Verzögerung gab, kamen sie in eine Zeit rein, in der die Witterungsbedingungen so schlimm waren, sodass sie es nicht mehr zurückgeschafft haben. Und diese Zeiten, an die man sich halten sollte, in dem Bereich des Kletterns oder wahrscheinlich ist es hier mit diesen Schneewanderungen ähnlich, die sind halt wirklich essentiell und daher ist es hier schon wirklich eine Besonderheit, dass man sagt, okay, die sind so spät noch aufgebrochen um 15 Uhr.
Ja, das ist, wie gesagt, also ich bin kein erfahrener alpiner Wanderer, aber ich habe einige Dokus gesehen, Bücher gelesen und das ist so ein Punkt, wo Experten auch immer wieder gesagt haben, das ist für eine Gruppe mit so einem Erfahrungsschatz und mit so einem Kaliber an Wissen in diesem Bereich einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, also.
Ja, und worauf ich noch warte im Prinzip ist, du erinnerst dich an die NASA-Folge und wie ich mich damit zum ersten Mal beschäftigt habe, ging es halt um gewisse Organisationen, deren, die, sagen wir mal, teilweise missachtet wurden und durch diese Missachtung von gewissen Regelmäßigkeiten sind Unglücke entstanden, so ungefähr. Und letztendlich warte ich jetzt eigentlich nur auf den Punkt, dass du mir sagen wirst, irgendwann ist die ganze Gruppe, hat sich getrennt, einzelne von denen sind weggegangen. Also ich meine, wir haben es ja mit Juri Judin jetzt schon gehabt, aber er ist jetzt losgelöst von der Gruppe, weil er scheinbar wieder zurück nach Hause zu diesem Wald, zur Waldarbeitersiedlung 41 zurückgekehrt ist. Aber ich warte jetzt quasi nur noch auf den Moment, dass du sagst, die Gruppe hat sich aufgeteilt und dann wäre das jetzt wirklich symptomatisch für sowas. Passiert das?
Hör weiter zu.
Okay.
Am 12. Februar sollte die Gruppe eigentlich am Endpunkt angekommen sein, aber sind sie nicht. Und daraufhin, ja, wie gesagt, wird erstmal niemand nervös, denn Juri Judin hat gesagt, es kann sich verzögern. Und so ist man dann auch in den Tagen danach nicht unbedingt verunsichert oder irgendwie besorgt, als die nicht kommen. Nur die Angehörigen machen langsam Stress und veranlassen die Behörden am 20. dann eine Suche zu starten. Das machen allerdings erstmal nicht die russischen Behörden, sondern das machen auch wieder Studenten vom Sportverein dieser Universität. Die fahren dorthin, wo man zuletzt die Gruppe gesehen hat und suchen nach denen. Polizei und Militär werden dann allerdings auch hinzugezogen, einfach um mehr Manpower zu haben.
Ja.
Am 26. Februar fand man dann das verlassene und völlig zerfetzte Zelt der Gruppe. Da gibt es, glaube ich, auch ein Foto, was ich dir geschickt habe.
Ja, hast du.
Das ist einfach so in sich zusammengefallen, da liegt ein bisschen Schnee drauf und man sieht einfach, dass es leer und kaputt ist. Das Zelt ist verlassen, aber die Besitztümer der Wandergruppe sind im Zelt gelassen. Also auch persönliche Gegenstände, auch Kleider, auch ihre Schuhe. Das Zelt sieht aus, als ob es aufgerissen wurde an diversen Stellen. Später stellt man fest, dass es von innen aufgeschnitten wurde an die verschiedenen Stellen. Und vereiste Fußspuren, die man findet im Schnee, deuten darauf hin, dass alle 9 Leute das Zelt in verschiedene Richtungen verlassen haben. Die meisten barfuß oder mit einem Schuh an. Also es deutet so auf eine Flucht hin. Fluchtartiges Verlassen. Du würdest ja bei es geht um minus 26 Grad, da würdest du nicht barfuß das Zelt verlassen. Schon gar nicht auch, wie gesagt, als erfahrener alpiner Wanderer, wo du genau weißt, wenn du schlecht bekleidet irgendwie in die kalte Nacht gehst, wie klein dein Überlebensfenster ist. Ne?
Um die Aussage von eben zu rezitieren, ich würde aber auch nicht sagen, dass es in so einem Zelt wirklich warm ist.
Ja, das ist schwierig, also natürlich durch die Körperwärme, wenn da so 9 Leute sich in so einem Zelt aufhalten, das macht natürlich warm. Und Igor Djatlov hat so einen Ofen in Eigenregie gebaut, so einen kleinen Kanonenofen.
Ah, okay.
Mit einem Abluftsystem nach draußen. Also es gab dann auch so ein Rohr, was den Rauch nach draußen transportiert hat. Deswegen schrieb er ja auch von Feuerholz. Also der hat so einen kleinen stählernen Holzofen immer dabei gehabt, der das Zelt dann so, ja, wahrscheinlich zumindest halbwegs gemütlich gemacht hat.
Ja, okay. Ja gut, dann ist es wahrscheinlich schon ein deutlicher Unterschied zu draußen.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, man kann anhand dieser Fußspuren sehen, manche waren barfuß, manche hatten Socken an. Es gibt auch Spuren, wo jemand offensichtlich einen Schuh getragen hat. Die alle führen weg vom Zelt, weg vom Berg, also bergabwärts in Richtung der Waldgrenze. Also die ist so einen guten Kilometer unterhalb des Zeltes.
Ja.
Dahin führen die Fußspuren.
Ja, also dann flüchten sie ja eindeutig.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, was ist da passiert, dass die in der kalten Winternacht, minus 26 Grad, ihr Zelt aufgeschnitten haben, denn auch wenn die vielleicht nach der Flucht irgendwann wieder zurückkehren, dann haben sie jetzt keinen Ort mehr, an dem sie wirklich sich irgendwie warm aufhalten können, weil das Zelt ja zerstört ist. Was treibt sie dazu, in dieser Mangelbekleidung das Zelt zu verlassen? Und jetzt versuchen wir so ein bisschen die Handlung zu analysieren, was sie da getan haben. Man findet also, man geht diesen Spuren nach und findet am Waldrand ein ausgebranntes Lagerfeuer unter einem großen Zedernbaum, der besonders groß ist. Es fällt auf, dass bis zu einer Höhe von 5 Metern die Äste an diesem Baum geknickt sind oder fehlen, sodass man sich fragt, ist da vielleicht jemand hochgeklettert? Und ja, man kann nachweisen, bis zu einer Höhe von 5 Metern findet man Haut- und Gewebespuren. Also irgendwer muss da hochgeklettert sein, aber weil er halt so gut wie nackt war, hat er sich dann verletzt, auch an dem Baum, an der Rinde, und hat halt irgendwie Haut- und Gewebespuren hinterlassen. Und auch da natürlich die Frage, also du würdest ja auf einen Baum klettern, um eine bessere Übersicht zu haben, aber da das nachts passiert ist, kannst du ja nicht weit gucken, sondern dann, das klingt ja auch eher, als ob du auf der Flucht vor irgendwas bist und den Baum hochsteigst, ja, oder so, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Gibt es da irgendwelche wilden Tiere, die da leben?
Ja, da leben Bären, aber es ist zumindest so, dass Tierangriffe zumindest eher selten sind, also die leben da, aber es ist jetzt nicht so, dass es super häufig vorkommt, dass da Angriffe stattfinden. Aber das ist schon mal ein guter Punkt, ja.
Ja, also ich stelle mir halt das Szenario ungefähr so vor, dass die irgendwie in ihrem Zelt sind und dann eine Gefahr durch den Eingang des Zeltes hereinkommt. Keine Ahnung, ein wildes Tier oder einer von denen versperrt quasi diesen Eingang bzw. Ausgang mit irgendeiner Waffe oder so, und dann haben sie halt einfach keine andere Möglichkeit, als das Zelt kurzerhand aufzuschneiden und zu fliehen. So, das ist so ein Szenario, was ich jetzt gerade vor Augen habe.
An diesem Baum jedenfalls, unter dem Schnee und dieser Feuerstelle, finden sich die Leichen von Krivonitschenko und Doroschenko. Also zwei der Teilnehmer findet man jetzt da schon mal tot unter dem Schnee. Beide barfuß, beide bis auf die Unterwäsche entkleidet, mit Erfrierungen an Händen und Füßen. Damit ist zu rechnen natürlich bei dieser Temperatur, wenn man so rausgeht. Beide hatten leichte Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper. Das kann man vielleicht durch das Klettern auf den Baum und vielleicht runterfallen oder so erklären. Aber Doroschenkos Nase war stark verletzt. Seine Lippen waren mit Blut verkrustet. Sein Haar zum Teil verbrannt. Und Krivonitschenko hatte Verbrennungen zweiten bis dritten Grades am linken Fuß und Schienenbein. Das ist schon massiv. Seine Nasenspitze fehlte komplett. Aus dem Autopsiebericht geht hervor, dass man diese Verletzung nicht so richtig zuordnen kann. Also die schreiben so, ja, vielleicht durch einen Sturz, aber man ist sich nicht so richtig sicher. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass beide eben an Unterkühlung gestorben sind.
Jetzt mal ganz blöd gefragt, kann so eine Nase nicht auch abfrieren oder so, oder Ohren und so?
Nee, die ist aber nicht die ist nicht abgefroren, die ist halt so weg. Das würde jetzt vielleicht wieder für einen Tierangriff sprechen, aber dann wäre ja nicht nur die Nasenspitze weg, dann würde ja viel mehr fehlen. Ne?
Ja, klar.
Es gibt Leichenflecken an Doroschenkos Leiche, die darauf hindeuten, dass er nach seinem Tod bewegt wurde. Also der ist da nicht so, wie er gestorben ist, dann eingeschneit liegen geblieben, sondern der wurde auf jeden Fall nochmal irgendwie bewegt. Und wie gesagt, man hat da diese Zeder, die man direkt daneben findet, wo man halt einfach sagen kann, okay, da ist ungefähr jemand 5 Meter hochgeklettert, um was auch immer zu tun. Ne?
Ja.
Da unterstellt man jetzt natürlich, dass es da irgendwie, dass die da ein Feuer machen wollten, auch mit Ästen von dieser Zeder, mit Rinde von dieser Zeder, und sich beim Aufwärmen diese Verbrennungen zugezogen haben. Aber da frage ich mich halt schon, also zweiten, dritten Grades Verbrennungen, da müssen die ihre Gliedmaße schon wirklich ins Feuer gehalten haben, um die dann irgendwie so zu verbrennen. Ne?
Ja, eben. Aber das war doch jetzt auch nicht weit von dem Zelt entfernt, oder?
Einen guten Kilometer, also schon.
Ja, und das ist, ja, aber Kilometer ist ja eigentlich auch nichts, wenn du wirklich auf der Flucht bist vor irgendeiner Sache.
Ja.
Weil einem ja klar ist, dass wenn man irgendwie mitten in der Nacht, mitten im Schnee, dann irgendwie ein neues Feuer eröffnet, dass das dann eben auch gefunden wird, dass es einfach so ein, ja, einfach auffällig ist.
Genau, ja. Ja, genau, also das ist dann auch wieder so eine Sache, ne? Die werden wahrscheinlich versucht haben, sich zu wärmen, aber das spricht so ein bisschen dafür, dass die nicht vor jemandem weggelaufen sind, weil genau, ein Feuer natürlich auch gerade in so einer kargen Berggegend, wo ja man sich so eine Waldgrenze auch nicht so vorstellen darf, dass dann da direkt dichter Wald ist, sondern es sind halt ein paar Bäume. Da hätte man dieses Feuer auf Kilometerweise gesehen wahrscheinlich.
Ja, genau.
Die Leichen von Dyatlov, Sina Kolmogorova und Rustem Slobodin werden am nächsten Tag gefunden. Die ja, liegen quasi auf einer geraden Linie zwischen Lagerfeuer und Zelt, alle mit den Köpfen Richtung Zelt, sodass man davon ausgeht, dass die auf dem Rückweg zum Zelt waren und dann da gestorben sind. Also warum auch immer, die sich dann Richtung Waldrand entfernt haben, so von der Auffindesituation her geht man davon aus, dass die wieder auf dem Weg zurück waren.
Und wie sind die gestorben? Auch erfroren oder was?
Auch erfroren, ja. Da natürlich jetzt auch, also Dyatlov und Kolmogorova, also die beiden, die offensichtlich ja auch in Pärchen oder am Anbandel waren, zusammen, also die sind auch zusammengefunden worden. Und der dritte etwas abgeseits von den beiden.
Ja.
Also so, dass man davon ausgehen kann, dass die beiden sich wahrscheinlich so in dem Moment noch Trost gegeben haben und zusammen dann irgendwie zurück zum Zelt gehen wollten. Ja.
Ja.
Auch die trugen nur Socken und sehr, sehr leichte Kleidung. Slobodin hatte zumindest einen Schuh an, so dass also der, aber auch da kann man ja sagen, der muss ja auch in großer Panik das Zelt verlassen haben. Der hat sich halt einen Schuh angezogen, was schlau ist, aber dann offensichtlich nicht die Zeit gesehen, den zweiten noch anzuziehen, sondern hat dann auch das Zelt verlassen.
Voll seltsam, aber waren auf dem Rückweg zum Zelt.
Davon geht man zumindest aufgrund der Auffindesituation aus, ja. Wobei das auch wirklich nur daran festgemacht ist, dass die mit den Köpfen Richtung Zelt lagen. Also dass die,
ja.
Und man sagt, okay, dann das heißt, die sind in die Richtung gegangen wahrscheinlich.
Ja, aber andererseits würden sie ja auch nicht so schnell erfrieren.
Ja gut, bei minus 26 Grad, ich weiß nicht, wie schnell man da erfriert. Das ist schon,
kann das schnell gehen?
Ja, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das, weiß ich nicht, in ein, zwei Stunden geschehen ist. Ich habe keine Ahnung, da weiß ich wirklich viel zu wenig drüber. Aber ich glaube, das ist eine relativ schnelle Sache. Du schläfst dann ja irgendwann ein, aufgrund der, die Wärme verlässt den Körper durch die geweiteten Poren und du wirst dann einfach müde und antriebslos und dich überkommt einfach ein, ich glaube, das ist ein relativ sanfter Tod, aber es geht, glaube ich, sehr, sehr schnell, ja. Gut, die werden unter Adrenalin gestanden haben, auch wenn die vor irgendwas geflohen sind und die wussten natürlich auch, dass sie zurück zum Zelt müssen, sich irgendwie schützen müssen. Das hält dich ja auch wieder am Leben und auch wieder wach. Das wird diesen Vorgang des Erfrierens auch wahrscheinlich verlängern, ne? Also.
Ja, ja, klar.
Aber trotzdem, ich glaube, das geht relativ zügig. Alle hatten auch dann die typischen Erfrierungsmale, was ja auch wieder logisch ist. Dyatlovs Lippen waren mit Blut verkrustet. Bei Sina Kolmogorova sah es in der Nierengegend so aus, da hatte sie längliche Verletzungen, die aussahen, als ob sie mit einem Stock geschlagen worden wäre. Und die Nase des dritten jungen Mannes war gebrochen. Er hatte einen Schädelbruch und Hirnblutungen, wo man davon ausgehen kann, dass er durch einen Sturz oder Schlag mit einem stumpfen Gegenstand entstanden ist. Die waren nicht tödlich. Man geht davon aus, dass er nach dem Zufügen dieses Schädelbruchs noch eine Stunde lang sogar bewegungsfähig gewesen ist. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ne, das sind Autopsieberichte aus der Sowjetunion 1959. Ich weiß nicht, ob man vielleicht heute da andere Erkenntnisse erzielen könnte, aber letzten Endes sind die drei dann offenkundig auch erfroren. Aber hier ja auch interessant, bei einem fehlt eine Nasenspitze, bei einer Person haben wir eine Spur, die wie ein Stockschlag aussieht, bei einer Person haben wir einen gebrochenen Schädel, der vielleicht von einem Sturz entstanden sein könnte, aber vielleicht auch von einer Schlagwirkung, ne?
Auf alle Fälle. Konnte dann irgendwie in dem Zelt, konnten da irgendwelche Feuerspuren entdeckt werden?
Nee, also es gibt tatsächlich, ist das eine der Theorien, dass der Ofen, den Dyatlov da gebaut hat,
genau,
dass der irgendwie fehlerhaft war und vielleicht das Zelt sich mit Rauch gefüllt hat und die panisch da irgendwie das verlassen wollten, um nicht zu ersticken.
Und daher halt auch diese Brandverletzung.
Aber dann ist halt auch die Frage, hätte man das dann direkt irgendwie an mehreren Stellen aufgeschnitten, wenn man ja davon ausgehen muss, dass man das dann später nochmal braucht, um darin die Nacht auch rumzukriegen. Schwierig.
Ja, ist schwierig. Vielleicht stand aber dieser Ofen direkt am Eingang. Das würde halt zumindest erklären, dass sie halt wirklich so die einzige Möglichkeit hatten, dann irgendwie, keine Ahnung, das Ding halt aufzureißen, aufzuschneiden und zu flüchten. Mir ist nun nicht klar, warum sie sich dann verteilt haben und warum sie nicht auf die Idee gekommen sind, dann sich irgendwie, keine Ahnung, mit den Überresten des Zeltes eine neue Unterkunft zu bauen.
Genau, warum sind sie offensichtlich Richtung Waldrand gelaufen und haben sich dann da so verteilt, statt als Gruppe zusammen zu agieren? Das ist schon relativ fragwürdig. Es gibt ein Phänomen, davon wurde in einem Bericht gesprochen, den ich mal gelesen habe. Ich habe das nicht weiter verfolgt, weil das auch nur in diesem einen Bericht eine Rolle spielt. Das nennt sich Kälteidiotie. Das ist wohl sowas wie ein Verlust von analytischem Denken, so eine Art Betrunkensein aufgrund dieses Kältezustands.
Ach so.
Das darauf wurde mal hingedeutet, dass es das sein könnte, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass alle neun in diesen Zustand verfallen sind. Das waren, wie gesagt, Leute, die diese Bedingungen auch gewöhnt waren, ne? Also schwierig. Es dauert zwei weitere Monate, bis man die letzten Leichen findet. Die sind an so einem Hang, davon habe ich dir das Bild geschickt, so ein Schaubild, da sieht man, wie so vier Körper an so einem Hang platziert sind.
Ja.
Und das ist ganz interessant, denn die haben da offensichtlich versucht, an so einer geschützten Stelle ein kleines Lager zu bauen. Also man findet da Überreste vom Zelt teilweise und auch Klamotten der anderen und auch irgendwie Äste und so. Da haben die scheinbar versucht, sich irgendwie so einen Unterschlupf zu bauen in dieser Kuhle, in so einer Senke. Und ja, die teilweise tragen die auch Kleidungsstücke von ihren anderen Kollegen, sodass man davon ausgeht, dass die als Letzte gestorben sind, dass die dann nochmal zu den Leichen gegangen sind, um deren Klamotten zu nehmen, um sich ein bisschen wärmer zu machen. Wir erinnern uns, dass eine Leiche bewegt wurde.
Ah ja.
Und vielleicht waren die das bei dem Versuch, Kleidung zu nehmen. Also die haben da, das ist jetzt kein richtiges Lager, kann man sich nicht so vorstellen. Also das war halt ein windgeschützter Ort, wo die sowas wie Essensvorräte hingeschafft haben und Kleidung und versucht haben, offensichtlich sich irgendwie vor der Kälte zu schützen.
Man sieht ja auch, dass zwei von denen so ineinander verschlungen sind. Sie geben sich so ein bisschen, sie geben sich Wärme, sie versuchen sich gegenseitig zu Körperwärme zu geben. Das deutet ja auch darauf hin, dass das so ein Unterschlupf gewesen ist. Und dann hat man aber noch diese eine Person, die quasi im rechten Winkel zu denen, was macht die, hängt die da, kniet die da, was ist das?
Genau, das ist die Leiche von Lyudmila Dubinina, die kniet quasi auf so einem Stein. Und die anderen drei, das sind Kolevatov, Brignol und Solotarev, die da so ja offensichtlich durch Austausch von Körperwärme vielleicht versucht haben, irgendwie lebendig zu bleiben oder sich zu schützen.
Mhm.
Auch noch so die Klamotten von anderen teilweise über ihren hatten. Die haben auch Brandlöcher in ihren Kleidern teilweise, also so, dass man davon ausgehen kann, dass die auch irgendwie vielleicht am Feuer erst waren oder dass die Klamotten der anderen waren, die vielleicht verbrannt sind, als die sich da diese schlimmen Verbrennungen zugezogen haben. Spätere Auswertungen zeigen, dass die Klamotten teilweise radioaktiv sind.
Okay.
Und da kommen wir dann später in einer der Theorien zu. Die Leichen hatten teilweise auch Wunden. Also Solotarev hat eine offene Wunde am Kopf und seine Augen fehlten.
Hä?
Ja.
Das ist aber seltsam.
Das ist total seltsam, weil auch das nicht mit Tierfraß erklärbar ist, weil das zu spezifisch und zu begrenzt ist. Brignol hatte auch eine starke Schädelverletzung und Lyudmila Dubinina, wie gesagt, die hat in dieser Knieposition verharrt. Auch ihre Klamotten waren teilweise verbrannt, teilweise radioaktiv. Ihre Unterlippe liegt frei, der Unterkiefer hat gefehlt, Augäpfel und Zunge fehlten auch.
Okay, jetzt wird's wirklich komisch.
Darüber hinaus hatte Solotarev auch und auch Brignol hatten auch gebrochene Rippen. Da kann man, also bei Brignol kann man dann sagen, dass der auf jeden Fall an seinen inneren Blutungen gestorben ist. Also der ist nicht erfroren, sondern der ist dann schon durch seine Verletzungen gestorben.
Hm.
Und der Autopsiebericht beschreibt diese Krafteinwirkung, die auf seinen Oberkörper gewirkt haben muss, um so viele Rippen zu brechen und so viele Blutungen hervorzurufen. Die sagen, das muss eine Wucht wie bei einem Autounfall gewesen sein.
Okay.
Ja, also durchaus ordentlich.
Und dass einer von denen irgendwie, also wie kann sowas passieren, vielleicht vom Baum runtergefallen ist und dann auf so einen Baumstumpf geknallt ist oder sowas, kann das vielleicht sein?
Ja, vielleicht. Ne? Also es gibt da keine so schlüssigen Theorien. Es gibt halt einfach nur dieses Bild der Verletzungen, das teilweise so nicht unbedingt zur Auffindesituation passt. Ne? Also ich meine, so Prellungen und Schürfungen, Verbrennungen, das ist alles erklärbar. Das kann man sich alles irgendwo zurechtbiegen, ne? Aber eine fehlende Zunge, fehlende Augen.
Ja, das ist wirklich
ganz schwierig. Das ist teilweise sehr, sehr schwierig, ja.
Ja, das einzige Szenario, was man dann im Kopf hat, ist natürlich Kannibalismus, ne? Dass sie dann angefangen haben, irgendwie sich irgendwie von den anderen Fleisch zu nehmen, um sich damit zu ernähren.
Ja.
Auch wenn wahrscheinlich so eine, also Zunge und Augen nicht die erste Wahl gewesen wären, muss man auch dazu sagen.
Nee, nicht wirklich. Zunge vielleicht, nee. Augen jetzt eher nicht. Ja, eine Theorie dreht sich um die Ureinwohner, die Mansen, die dieses Gebiet bewohnen und die eben diesem Berg Cholatsjachel seinen Namen geben, den Totenberg, Stillenberg, Berg der Toten, wie auch immer. Und die Theorie dreht sich darum, dass das ein heiliger Ort für diese Mansen war und die eben diese Eindringlinge angegriffen und getötet haben. Das ist allerdings eine sehr windige Theorie, weil die Mansen eigentlich für ihre Friedfertigkeit und Gastfreundschaft bekannt sind. Also es ist ein indigenes Volk, das da quasi schon immer lebt und das aber niemals irgendwie auch nur ansatzweise im Verdacht stand, aggressiver Stamm zu sein. Deswegen, das ist so eine Außenseiter-Theorie, vielleicht wirklich Provokation durch dieses Entweihen von der heiligen Stätte, dass das dann irgendwas getriggert hat, aber ich würde das als extrem unwahrscheinlich betrachten. Es gibt die Lawinentheorie, allerdings findet sich dafür auf dem Zelt einfach viel zu wenig Schnee. Du hast es ja gesehen, das ist ungefähr 2 Wochen nach dem Verschwinden oder nach diesem Ereignis, wie ist dieses Zelt gefunden worden. Da liegt Schnee drauf. Ja, da wird auch nochmal Schnee gefallen sein, aber es ist viel zu wenig für eine Lawine. Es ist nicht verschüttet oder so.
Ja, ja, genau. Ja.
Alpine Experten sagen auch, dass Lawinentote einfach ganz, ganz anders aussehen. Die ersticken halt unter den Schneemassen, aber die haben nicht dieses Verletzungsbild. Eine Theorie, die ich relativ schlüssig finde, spricht von einem sogenannten Schneebrett. Das ist so eine quasi Mini-Lawine, die abgeht und die das Zelt dann getroffen haben könnte. Und diese Schneebretter sind oft Vorboten von Lawinen. Und,
ach so.
Und diese Unfalltheorie besagt nun, dass das Zelt von einem Schneebrett getroffen wurde. Das könnte auch schon wuchtig genug gewesen sein, je nachdem, wenn jemand blöd stand oder vielleicht irgendwelche Gegenstände in der Nähe waren, dass jemand sich irgendwie den Schädel gebrochen hat oder so. Mhm. Und dass dann die Leute, weil das ja erfahrene Wanderer waren, dass die dann dachten, scheiße, Schneebrett, Lawine kommt, wir müssen raus. Wir müssen irgendwie verschwinden. Und dann ist die Überlebenschance bei den Bäumen auch etwas höher als im Offenen.
Ja, man versteht dann auch, warum sie hochgeklettert sind.
Man versteht aber nicht, man versteht auch, warum sie panisch mit wenig Kleidung rausgelaufen sind. Aber auch da, finde ich, erklärt sich das Aufschneiden nicht unbedingt.
Nee, also das wirklich auch nicht, ne? Also was es wiederum andersherum erklärt, ist eben, dass sie nochmal versucht haben, ein Feuer zu machen da unten. Einen Kilometer weiter, was wir eben diskutiert haben, ne?
Ja.
Das machst du eben, wenn es halt eine natürliche Gefahr ist, dann machst du das natürlich bedenkenlos, ne?
Ja.
Also, ne, es ist jetzt kein wildes Tier, keine Ahnung, kein Yeti.
Ja, der Yeti ist natürlich, wie gesagt, die Außenseiter-Theorie. Es gibt auch die Theorie, dass Aliens beteiligt waren, natürlich. Es gibt die Theorie, dass die russische Armee da irgendwelche Ultraschallwaffen getestet hat und die einfach zufällig in dem Gebiet waren und das dann vertuscht werden sollte. Sicherlich möglich, dass bei so einem Waffentest dann so eine Gruppe von Zeugen quasi beseitigt werden würde, aber das ist auch sehr weit hergeholt, finde ich. Also gibt es dann noch die Theorie mit der Radioaktivität der Kleider. Wir erinnern uns, dass die Fotografin Dubinina einen Pulli anhatte, der radioaktiv war, und man fand dann später heraus, dass der zu diesem jungen Mann gehört hat, Krivonitschenko, der bei so einer Atomanlage gearbeitet hat, wo es 2 Jahre zuvor einen Unfall gab. Der, wie gesagt, nach diesen Aufräumarbeiten und diesen ganzen Vertuschungsmaßnahmen da auch seine Position gekündigt hat. Und es gibt tatsächlich Theorien, die besagen, dass er quasi auf seinem Pullover radioaktives Material aufgetragen haben könnte, um das zu transportieren an irgendeinen Übergabeort. Mhm. Der ist ja auch mit der Gruppe nur mitgegangen, der gehörte ja gar nicht mehr zu diesem Sportverein. Der ist ja einfach nur mitgegangen, weil er nochmal so aus Nostalgiegründen mitgehen wollte. Mhm. Und diese Theorie besagt also, der hatte das Material an sich gesichert und hat das unterwegs irgendwem übergeben wollen.
Ja.
Entweder das russische Militär, der KGB oder derjenige, dem er es übergeben hat, hat dann diese Gruppe ausgeschaltet. Und in diese Verschwörungstheorie passt halt dann auch rein, dass Kriegsheld und vermeintlicher KGB-Agent Solotarev, den vorher keiner kannte, auf einmal Reiseleiter dieser Gruppe war.
Mhm, auf jeden Fall.
Da gibt es dann auch einen ganz interessanten Side-Fact, der aber auch in dieses Verschwörungsreich gehört. Wie gesagt, es gibt stundenlang, wir könnten diese Folge 40 Stunden lang ausdehnen. Es gibt auf jeden Fall eine Information, die besagt, irgendwann haben die Hinterbliebenen der Leute, der Umgekommenen, dieses Grab öffnen lassen. Die sind alle zu 9 beerdigt da, wo man sie aufgefunden hat. Also nicht direkt da, sondern in der nächsten Ortschaft. Und angeblich war das Grab von Solotarev leer. Aber das ist jetzt nur, das ist keine gesicherte Information, das ist eine von 1000 Mythen, die sich um diesen Fall ranken. Deswegen habe ich ja anfangs gesagt, das ist für mich so die interessanteste Figur in diesem ganzen Konglomerat, in dieser ganzen Gruppe, weil der einfach nicht dazugehörte, weil der so eine windige Vergangenheit hatte. Man weiß nicht viel von dem, ne? ich weiß nicht, wie, was das für ein sicherer Transportweg wäre, ob das irgendwie was ist, was man machen würde, so radioaktives Material direkt auf die Kleidung auftragen, um das dann irgendwo zu übergeben. Aber es klingt für mich nicht so super weit hergeholt.
Ja. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war man vielleicht sich auch noch nicht der Gefahren so richtig bewusst, was, je nachdem, wie das radioaktive Material dort platziert wurde, weißt du?
Genau.
Kann ja auch sein, dass es, also entweder es war natürlich so ein, eine Art Märtyrertod, er stand für eine höhere Sache sozusagen und hat versucht halt, das zu transportieren und sein eigenes Leben war ihm egal, oder eben man wusste es eben nicht und er hat versucht, es einfach so zu transportieren. Aber all das erklärt ja nicht, was mit den Augen und mit der Zunge passiert ist. Und ich finde halt, ganz kurz nochmal die Frage, die waren entfernt. Weiß man wie? Wurden die rausgeschnitten oder was?
Das,
kann die Zunge auch abgebissen worden sein?
Das ist so nicht veröffentlicht worden, zumindest weiß man. Also ob man es weiß, weiß ich nicht, aber es ist zumindest nicht veröffentlicht worden.
Ja, denn es ist ja schon metaphorisch gewissermaßen, wenn die Möglichkeit zu sehen und zu sprechen genommen wird.
Ja, interessanterweise auch hier wieder die Leiche von Solotarev betreffend, also durch die fehlenden Augen. Und wenn dann wirklich sein Grab leer gewesen sein sollte. Es könnte ja auch sein, dass das bei ihm dann gemacht wurde, um die Identifizierung zu erschweren.
Ja, das ist möglich, ja, stimmt.
Es gab darüber hinaus noch so ein paar Funde an dem Unglücksort, die ein bisschen seltsam waren. Direkt neben dem Zelt steckte im Schnee ein Eispickel, der nicht zugeordnet werden konnte. Und auf dem Zeltdach, auf dem Zeltdach lag eine funktionstüchtige, also auf dem Zeltdach, was ja auch, wo ja auch Schnee drauf war,
ja,
lag eine funktionstüchtige, ebenfalls nicht zuordnenbare Taschenlampe, die man später als chinesisches Militärzubehör identifizieren konnte. Jetzt sind China und die Sowjetunion als auch Länder, die miteinander Handel treiben, kann also auch sein, dass da jemand an so ein Ding dran gekommen ist. Aber ist schon bemerkenswert. Dazu gab es da irgendwie noch Zugfahrkarten und 700 Rubel, die auf diesem Zeltdach lagen. Was halt so aussah, als ob jemand nach irgendwas gesucht und das dann so quasi platziert hätte. Also das würde man ja nicht machen, wenn man vor einer vermeintlichen Lawine oder dem Yeti flieht.
Nee.
Das spricht schon eher dafür, dass da jemand, nachdem die Gruppe weg war oder vielleicht auch während die Gruppe da war, irgendwas gesucht hat. Das kann natürlich auch sein, dass das einer der Suchkräfte war und das dann irgendwie später nicht gesagt hat oder so, ne? Aber es ist, naja, es ist schon,
kann auch sein.
Ja. Es ist schon bemerkenswert auf jeden Fall. Es gibt keine Hinweise auf weitere Personen. Das ist auch bemerkenswert, denn man, wie gesagt, die Fußspuren der Gruppe konnte man relativ gut nachvollziehen. Man konnte sogar sagen, dass x Personen barfuß, x mit Socken und jemand mit einem Schuh rumgelaufen ist. Also die sind durch die Kälte sehr gut konserviert worden. Man hat darüber hinaus nichts gefunden. Das ist schon, schon ganz gut, aber auch das muss nichts heißen. Es kann ja auch vielleicht richtig gut vertuscht worden sein, keine Ahnung. In der Nähe dieses großen Baumes, an dem man die abgebrochenen Äste gefunden hat, hat man 12 Stümpfe von jungen Tannenbäumen gefunden. Also kann davon ausgehen, dass da 12 kleine Tannenbäume gefällt wurden. Die wurden wahrscheinlich dann verwendet, um dieses Feuer zu machen, unterhalb der Zeder.
Ja, ergibt Sinn.
Es ist schon schwer, ne? Also speziell auch die Auffindesituation von den verschiedenen Leichen und gerade auch Dubininas Leiche, die so schlimm zugerichtet waren. Ne? Also bei Erfrierungstoten erwartet man nicht. Da hat sich wohl in diesem kleinen Lager, was sie da gebaut haben, in dieser Schlucht, da hat sich irgendwie so ein bisschen Schmelzwasser gebildet. Dadurch war ihre Leiche so 6 bis 14 Tage diesem Schmelzwasser ausgesetzt. Dadurch gab es sogenannte Maserationen. Das ist dieses Aufschwemmen von Gewebe, wenn es im Wasser ist. Also was du auch quasi schon in leichtem Rahmen hast, wenn du 2 Stunden in der Badewanne bist. So ein bisschen.
Also Rentnerhaut hat an den Fingern.
Genau. Daran kann man sehen, dass sie halt mehrere Tage da in diesem Schmelzwasser gelegen haben muss. Aber das erklärt eben nicht diese ganzen Verletzungen. Ne? Also die hatte ein Lungenödem, das nicht erklärbar ist. Das Fehlen der Augäpfel, die fehlende Weichteilsgewebe im Gesicht, Fehlen von Joch, Schläfen und Scheitelbeinen, freigelegter Oberkieferknochen, Fehlen des Zungenbeins, Mundboden und Zunge fehlen. Stattdessen gab es Rippenfrakturen, innere Blutungen und das spricht laut Gerichtsmedizin für halt Einwirkung mit sehr, sehr großer Kraft. Niederwurf oder Schlag gegen ihren Brustkorb. Also bei einigen Leichen finden sich halt so durchaus Verletzungsmuster, die eher zu starker körperlicher Gewalt passen würden als zu einem Unfall. Ne? Das ist, das macht dieses Rabbit Hole halt aus, dass man bei so einer Wanderung im Schnee natürlich sich das ganz klar erklären kann. Diese Geschichte, oh Schneebrett, Angst vor der Lawine, die rennen raus, die erfrieren. Okay, das ist voll nachvollziehbar, ne?
Aber dann, ja, dann ergibt es eben auch Sinn, dass sie dann, keine Ahnung, warum auch immer, sagen, wir agieren jetzt in kleinen Gruppen, weil es uns das Überleben erleichtert, nur ein kleines Lagerfeuer zu machen oder so, ne? Und es ergibt dann auch wirklich Sinn, dass sie nur einen Kilometer weit entfernt ein Feuer machen und ja, all das irgendwie passt schon, aber halt diese Verletzung gar nicht, ne? Das ist so die große Unbekannte. Und ich glaube halt nicht daran, dass die so mir nichts, dir nichts irgendwie ein Feuer machen würden, wenn sie von irgendeiner großen, unbekannten Gewalt angegriffen wurden, gerade eben.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dass es einen Angriff gab. Gehen wir jetzt mal davon aus, es war nicht der Unfall, ne?
Ja.
Vielleicht gab es einen Angriff und vielleicht war der Angriff vermeintlich vorbei. Irgendwer wollte was von denen, hat vielleicht bekommen, was er wollte. Dabei sind 2-3 Mitglieder der Expedition wirklich stark geschädigt worden, vielleicht sogar auch einer gestorben. Und die anderen wollten jetzt irgendwie, die anderen müssen ja irgendwie weitermachen. Die wollten jetzt ein Feuer machen, vielleicht dann auch sich um die Verletzten kümmern und sind dann da irgendwie im Laufe. Dyatlov und seine Freundin wollten zum Zelt zurückgucken, was man da vielleicht noch findet, sind dann dabei einfach erfroren. Ne? Und
ja gut, aber es gibt keine anderen Fußspuren, hast du gesagt. Und auf der anderen Seite wurde auch keine andere Leiche oder sowas entdeckt.
Ja.
Das würde für mich eigentlich eher bedeuten, dass einer von denen halt einfach abgedreht ist und halt, keine Ahnung, alle angegriffen hat. Und vielleicht
durchaus
kam
möglich.
Es im Zuge eines Kampfes zu derartig krassen Verletzungen. Und also zumindest diese Schlageinwirkungen mit den gebrochenen Rippen ließen sich vielleicht dadurch noch erklären. Und ja, und danach das Szenario, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, dass sie dann einfach versucht haben, irgendwie zu überleben und teilweise auch stark verletzt gewesen sind.
Das ist durchaus möglich, dass einer aus der Gruppe einfach auch durchgedreht ist. Absolut. Dass da keine anderen Spuren dokumentiert wurden, heißt ja letzten Endes auch nichts. Ne? Also wenn das jetzt irgendwas war, was vertuscht werden sollte, dann wäre es natürlich was Leichtes, so einer Gruppe von Soldaten und Polizisten zu sagen, ihr habt da keine anderen Spuren gefunden. Ne? Also
genau.
Das muss man halt auch immer nur bedenken. Interessant war, dass die Leichen erst lange nicht freigegeben wurden, also auch für deren Hinterbliebene nicht. Erst mit der Begründung, dass man mit den Untersuchungen nicht fertig ist und dann bei den Verletzten halt auch, da hieß es, man will den Hinterbliebenen diesen Anblick nicht zumuten. Aber irgendwann haben die sich durchgesetzt und dann gibt es verschiedene Quellen, die davon sprechen, dass Angehörige verschiedener Verstorbener gesagt haben, dass deren Haut seltsam gebräunt und eingefallen ausgesehen hat und die Haare komplett grau waren.
Mhm.
Das ist auch interessant. Also so eine, woher,
das ist unheimlich.
Woher kommt so eine Veränderung?
Ja, jetzt kommen die Aliens ins Spiel, ne?
Ja, also gut, zu den Aliens gibt es halt noch den Nebenbericht, dass mehrere Waldarbeiter in der Nacht ein sich schnell am Himmel bewegendes, helles Objekt gesehen haben wollen. Die hatten wahrscheinlich zu tief in die Wodka-Pulle geguckt. Oder da vielleicht wirklich auch irgendein experimentelles Flugzeug gesehen oder sonst irgendwas. Oder ein Wetterleuchten oder was auch immer.
Hm.
Das ist übrigens auch eine Theorie, die oft erzählt wird. Irgendeine spontane elektrische Entladung in der Atmosphäre, die dann irgendwie Einfluss auf die Leute genommen hat. Sowas gibt es wohl ganz, ganz selten. Aber ja, da bin ich jetzt, wie gesagt, zu wenig Experte, um das erklären zu können.
Hm. Ist auf jeden Fall auch crazy. Also ich finde, was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, wenn es halt so ein Schneebrett gewesen sein sollte, dass warum sie nicht versucht haben, das Zelt wieder aufzubauen. Also sagen wir mal,
es ist irgendwie so. Es wurde ja zerschnitten.
Ja, aber also ich glaube, es ist trotzdem immer noch die bessere Wahl, dieses vorhandene Material irgendwie neu zu verwenden, neu irgendwie zu vielleicht auch zu reparieren, als halt irgendwo mitten im Schnee sich eine Kuhle zu buddeln.
Ja, es ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann da auch keine Theorie zu liefern, die jetzt irgendwie sonderlich stichhaltig ist. Zur Radioaktivität auf den Kleidern gibt es noch zu erwähnen, dass manche Quellen sagen, dass die in ihren Lampen, also die Wanderer in ihren Lampen, einen Stoff hatten, der durchaus für diese Radioaktivität verantwortlich sein könnte, so ein Leuchtstoff.
Hm.
Aber diverse andere Quellen widerlegen das und sagen halt, das würde nicht ausreichen für die gemessene Strahlungsmenge an diesen Kleidern. Und dann hätten alle das haben müssen und nicht irgendwie nur 2 an ihren Klamotten. Also das ist halt ja sehr schwer sehr schwer nachvollziehbar.
Eine der also es gibt halt auch so alte Militäruhren aus dieser Zeit, beziehungsweise so aus dem Zweiten Weltkrieg, die halt auch so radioaktive Leuchtmittel irgendwie in diesen Zeigern auch haben, weißt du? Ja. Also das ist dann durchaus auch nach möglich, will ich mal sagen, dass das irgendwo auch verarbeitet gewesen ist in dem Equipment, das sie mit sich rumgeschleppt haben.
Safe, das, aber es hätte wohl mehr sein.
Würde ich jetzt nicht abstreiten.
Ja, auf gar keinen Fall. Safe wurde es das. Aber das hätte wohl von der Menge her nicht ausgereicht.
Ja, okay.
Also die beiden hartnäckigsten Theorien sind, oder die drei hartnäckigsten Theorien neben jetzt UFOs, dem Yeti und dieser Luftelektrizität, sind eben der Angriff durch Indigene. Das, wie gesagt, kann ich mir kaum vorstellen. Einfach weil dieses Volk auch jetzt so den Ruf hat, so besonders gastfreundlich und friedlich zu sein. Es gibt ja Stämme, die auch heute noch die Sentinelesen zum Beispiel auf den Sentinel-Inseln, die extrem feindselig reagieren, wenn die aufgesucht werden, weil die ihre Ruhe haben möchten und die dann auch Besucher sofort attackieren und töten. Aber nichts deutet halt, wie gesagt, darauf hin. Häufige Theorie ist auch ein Kernwaffentest, dass die russische Armee da irgendwelche neuen Waffen getestet hat, und das würde vielleicht auch dazu passen, dass diese Waldarbeiter ein UFO gesehen haben wollen.
Ah ja. Ja, das stimmt.
Dass da vielleicht eine Rakete getestet wurde oder irgendwas.
Das würde auch erklären, warum sie auf einmal so schlagartig das Zelt verlassen haben und losgerannt sind.
Ja, genau.
Aber es erklärt nicht, warum sie einen Kilometer weiter dann, weißt du, irgendwie ihr Lager aufgeschlagen haben.
Ja.
Also das bleibt nach wie vor seltsam.
Ja, deswegen halt meine Lieblingstheorie, auch wenn es wahrscheinlich nicht so war. Wahrscheinlich war es wirklich irgendein dummer Unfall oder, weiß nicht, Kälteidiotie oder was weiß ich was. Und die haben sich dann gestritten und haben deswegen irgendwie irrational gehandelt und teilweise dumm gehandelt, aber der Mord mit Geheimdienst-Hintergrund, mein persönliches Favorite, es ist halt nachweisbar, dass drei der neuen Wanderer Verbindungen zumindest zum KGB hatten, also die Leute, die, also außer Solotarev, die noch an irgendwelchen Einrichtungen gearbeitet haben, die nicht mehr studiert haben.
Ja, aber wir hatten ja keine Fußspuren.
Aber das, also wenn es ein KGB-Mord wäre, dann ist das ja wohl das nicht auf, dann ist das ja sowas von auf der Hand, dass man dann entweder das total beseitigt oder dass man den Auffindeleuten so viel Angst macht, dass die keine Fußspuren gesehen haben. Also das ist... Ja. Aber wie gesagt, das ist so, das ist natürlich der True Crime Aluhut in mir, der möchte, dass es diese Erklärung ist.
Ja, ich möchte sowas auch immer ganz gerne haben. Trotzdem ist es mir noch nicht schlüssig, wirklich. Ich finde eigentlich gar nichts in diesem Fall schlüssig.
Es gibt noch den Außenseiter, den Absoluten. Das waren alles erfolgsorientierte junge Menschen, die sehr linientreu waren, sehr parteitreu und deswegen ausgewählt wurden, um diese Geburtstagswanderung für die Partei zu machen. Die wollten auch einfach mal irgendwie was machen, was erleben und cool sein und haben irgendwelche Drogen ausprobiert in diesem Zelt. Weil die das nicht gewöhnt waren und weil die vielleicht auch irgendwie scheiße dosiert hatten, ist das dann halt irgendwie aus dem Ruder gelaufen.
Naja. Ja, vielleicht ist, ja, kann vielleicht auch sein. Also was ich mir noch zu diesen Mansen vorstellen kann, dass möglicherweise die neuen, weil sie irgendwie so ein Erlebnis mit einem Schneebrett hatten, dann wirklich erfroren sind und die Mansen dann im Nachhinein quasi zu denen gegangen sind, um aus irgendwelchen rituellen Gründen deren Augen und Zungen zu entfernen.
Aber,
dann wiederum auch nicht bei allen, ja. Was ein bisschen seltsam ist.
Ja, keine Ahnung. Ich würde die Mansen einfach mal außen vor lassen, aber es ist möglich, aber ich lasse die einfach außen vor für mich. Also diese Drogengeschichte, die klingt für mich sogar halbwegs sinnvoll. Das könnte ich mir vorstellen. Das würde auch das irrationale Handeln teilweise erklären. Wie gesagt, es gibt super viele Gerüchte und Mythen, die ich jetzt hier einfach noch gar nicht angeschnitten habe. Das würde auch den Rahmen um ein Vielfaches sprengen. Und ich habe jetzt hier versucht, mich wirklich nur an dem zu orientieren, was verbürgt und beweisbar ist. Ich habe da irgendwie 1000 Bücher auch zugelesen zu der Thematik. Und es gibt da so viel, wenn ihr den Fall jetzt hört und ihr habt irgendwie 1000 Informationen im Kopf, die jetzt hier gefehlt haben, dann kann es sein, dass ich was übersehen habe. Das kann aber auch einfach gut sein, dass das dann eben die Sachen sind, die für mich eher so ins Mythenreich gehört haben, die einfach nicht ausreichend belegt waren, weil, wie gesagt, da so viel rumgeistert an Informationen und an Stoff. Und wie gesagt, vielleicht war es wirklich der Yeti.
Ach, es muss der Yeti gewesen sein.
Was denkt ihr denn, Leute? Also das ist wieder so ein Fall, wo ihr uns die Kommentare vollhauen dürft und auch die PNs natürlich. Und ich glaube, dass viele von euch da eine Meinung zu haben werden, weil das ja doch auch einer der ja, meinem Empfinden nach zumindest bekannteren Fälle ist, so im Bereich True Crime und Mystery. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch auch in dieses Rabbit Hole eingetaucht sind wie ich und stundenlang irgendwelchen Dokumentationen gelauscht haben. Es gibt da so eine schlechte Dokumentation von so einem Amerikaner, das ist so ein Mockumentary, ne? Also der zieht das wie so eine Dokumentation auf, aber es ist eigentlich Schwachsinn. Die habe ich mal irgendwann nachts gesehen und habe die wirklich ernst genommen eine Zeit. Ich habe die so erst spät reingeschaltet und dachte, oh, das ist interessant. Und dann ist er dann dem Yeti begegnet, dann war ich halt raus, dann ist mir aufgefallen, dass das vielleicht doch irgendwie... Okay. Ja, aber ich glaube, über kaum einen Fall gibt es auch so viele Theorien und auch so viele Fehlinformationen wie hierzu. Deswegen bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, Leute. Ich bin mit meinem Latein jedenfalls am Ende und finde hier nicht wirklich eine Lösung. Ich bin hin und her gerissen zwischen... Ja, irgendwie so eine Natursache, die im Hintergrund stand und einfach so einem irrationalen, aber auch unprofessionellen Verhalten, denn das waren alles erfahrene Wanderer, die müssen gewusst haben, dass sie sich nicht unbedingt auseinander bewegen sollten, sondern dass sie irgendwie gemeinsam das doch wohl am ehesten lösen können. Dann ist es einfach unwahrscheinlich, dass die sich einfach so verstreut haben und dann krüppchenweise ihr eigenes Ding gemacht haben. Das glaube ich halt nicht.
Da könnte halt jetzt zum Tragen kommen, dass es einfach viele Alpha-Tiere gab in dieser.
Ja, gut, das stimmt. Das ist jetzt echt ein Argument. Das könnte gut sein.
Und
ich glaube nicht an irgendeinen Angreifer, ehrlich gesagt. Ich glaube das nicht.
Ja, es ist auch eher unwahrscheinlich, ne? Das muss man sagen. Aber. Es ist trotzdem.
Also am ehesten glaube ich noch, dass es halt irgendwie so ein Naturdings gab und dass dann einer von denen, von mir aus dieser ältere Herr, der irgendwie dazugestoßen ist, hier der, sag mal schnell, Solotarev, dass der einfach ein Psychopath war und dann angefangen hat, so an den Leichen rumzuschneiden oder so. Nein, ernsthaft. Also das ist, oder es war der Kissenmann, haha. Nein, ich mein's ernst. Also das wäre noch die einzige Lösung sozusagen, warum es halt zu diesen Verstümmelungen noch gekommen ist. Aber alles andere klingt eher danach, dass sie wirklich, keine Ahnung, der Situation ausgeliefert waren und nicht weiter wussten und ja, dann erfroren sind.
Ja, wahrscheinlich war das auch so. Wahrscheinlich war das wirklich so. Ich will es halt einfach gerne mysteriös haben, aber ja, ich habe dir jetzt auf jeden Fall diese Geschichte erzählt. Jatlov Pass stand auch schon von Anfang an auf meiner Liste. Das war ein Fall, den ich sehr, sehr geil finde. Ich weiß ja, dass wir haben jetzt für die, als Information für euch da draußen, wir haben die Aufnahme so ein bisschen dazwischen gequetscht, sind beide nicht so im Vollbesitz unserer Kräfte und auch zeitlich sehr, sehr eingespannt. Deswegen wird es jetzt hier im Anschluss keine weitere Kategorie mehr geben, sondern wir haken das jetzt einfach ab und sind raus für heute, aber wir sind trotzdem gespannt auf eure Theorien und nächstes Mal bringen wir dann wieder das volle Paket mit
wir setzen auf die Schwarmintelligenz der Community.
Genau.
Und
ihr klärt diesen
Fall. Jeder so einen Bruchteil liefert, dann schaffen wir es gemeinsam, das Ding hier zu lösen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus für heute.
Vielen Dank, bis bald. Ciao.
Ciao.